Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 140.neu.docx. Heute mit dem Marc.
Felix.
Und dem Felix.
Ingo.
Und an der Webleitung ist der Flydi.
Hallo, Matt.
Und ich bin der Matt, weil der Flydi das gesagt hat.
Nee, du musst der Ingo sein eigentlich.
Ja, ich muss jetzt noch was sagen, Ingo.
Ach, hallo. Aber jetzt haben wir zweimal Ingo.
Ich kann meine Stimme nicht auf
Ingo
verstellen.
Du musst so hart lachen wie der.
Obwohl wir ja parallel Identitäten haben.
Das wäre eine lustige Sache, muss ich ja sagen.
Da findet sich bestimmt was. Das macht der Ingo bestimmt freiwillig.
Ja. Also die Namen Centipede haben wir dieses Mal nicht hinbekommen.
Ja.
Das ist unser zweiter Versuch als Spoiler.
Ja. Alles andere bleibt leider in der Pre-Show für unsere lieben Live-Hörer.
Genau.
So, wir kommen nochmal zum Blast from the Past. Und zwar gibt es da hier Chakra von Microsoft, diese Open-Source-Version ihrer JavaScript-Engine für ihren Edge-Browser. Und der Flydi war es, glaube ich, auch, der da irgendwie letztes Mal gesagt hat, da wird ja nicht viel Zeit vergehen, bis man das auch theoretisch in Node.js einbauen kann.
Genau. Und ein paar Tage später war es dann auch soweit. Da gibt es jetzt auf GitHub einen Pull-Request für das Node-Projekt und da kann man jetzt mal experimentell, wenn man da Bock drauf hat, das selber bauen und dann Chakra als JavaScript-Engine verwenden statt V8.
Auch schön 4782 geänderte Dateien.
Das wollte ich auch gerade sagen, das ist ein ganz kleiner PR.
JavaScript-Engine mit dabei.
Ja, das hätte man als Submodule machen können.
Ja, das hätte man machen können. Ja.
Noch ein kleiner Head-Tipp zur Free-Show. Ja.
Ich hatte da allerdings schon das im Hinterkopf, weil ich glaube, da gab es vor einer Weile schon mal einen Pull-Request, wo mal experimentell sowas ich bin mir nicht sicher, ob es ein Pull-Request oder einfach nur irgendwie eine News war, aber es wurde auf jeden Fall experimentell irgendwo mal implementiert. Ich glaube, das war damals noch nicht Open Source und jetzt ist es halt offiziell so. Ja, seid ihr noch da?
Ja.
Ja. Ah, okay, ihr wart zu still.
Wir hören dir so angespannt zu, weil das so interessant ist.
Andächtig zugehört.
Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich jemand atmen höre oder so, weil ich dachte, ihr seid schon wieder weg.
Das ist nicht der Vader-Podcast.
Okay, ja, gut. Aber ja, jetzt gibt's das. Ich glaube, der Pull-Request ist nicht gemerged, aber man kann sich das jetzt mal selber bauen und mal gucken.
Man kann es ausprobieren.
Ja.
Play with it.
Okay, womit man eher weniger ausprobieren kann in naher Zukunft, ist dann wohl hier unser erster Toter der Woche, nämlich Google Glass.
Google Glass. Ist es tot?
Glass ist. Naja, also es ist halt so nearly, ne? Also.
Aber es war schon immer, oder? Es war noch nie richtig im Leben.
Ja, das haben die ganzen Hater immer gesagt.
Aber irgendwelche Hasser werden ja immer irgendwas hassen können.
Die ganzen Glassholes hatten natürlich eins.
Ja, natürlich, ansonsten wären sie keine Glassholes.
Guter Punkt.
Also es war halt in letzter Zeit relativ still drum geworden. Es hatte da irgendwie keine neue große Hardware-Revision irgendwie zugegeben. Es wurden mal kurz Bilder gezeigt, im Wesentlichen von einer leichter zusammenklappbareren Version oder so, aber es hat irgendwie nichts mehr passiert. Und jetzt hat Google halt irgendwie auch die Social-Kanäle dazu.
Es gab so viele Social-Kanäle?
Geheimlich.
Google Plus.
Ja.
Ach so, ja, aber Google
Plus. Also gut, vielleicht ist der eigentliche Tote jetzt auch endlich mal Google Plus.
Google Plus ist so ein Write-Only-Speicher, wo du immer nur reinschreibst, aber niemand liest es.
Ja, das ist aber normal, oder?
Ja.
Aber das ist schön, du fühlst dich dann befreit, weil du dann wieder Quatsch ins Internet geschrieben hast und niemand liest, muss es lesen.
Das ist einfach wie so ein Log-File mit keiner Rotation.
Ist aber auch nicht so.
Der ist einfach ein Pad-Only-Log.
Ohne Traffic brauchst du keine Rotation.
Ja.
Ja, ist jetzt weg.
Ja. Ja, schade mal, kannst du dir
hast du eins gekauft?
Nee.
Oh, da hättest du mal eins kaufen sollen. Ja. Hättest du mit angeben
können. Wären sie dann vielleicht nicht
Ja, nee, du hättest eins kaufen müssen und dann wäre es gut gewesen.
Okay, ja, weil, stimmt, würden ja, sie ja immer.
Zum Haben.
Weil quasi dann irgendwie 100% mehr.
Nee, und ganz ehrlich, also ich lebe da ja so in der Mitte von den ganzen Leuten und ich habe niemals einen gesehen mit Google Glass.
Wahrscheinlich sind den Leuten alle auch ein bisschen peinlich, ja.
Ja, würde hoffentlich.
Wir sind alle verprügelt worden und haben es dann irgendwann gelassen.
Nee, das ist alles immer die Brain zerbrochen worden. Ja.
Aber das ist schwierig, weil früher, also ich meine, da ist ja diese. Was ist das, Woody Allen oder so Trick gewesen mit hier Klebeband ja, in der mit Mitte? Klebeband, ja. Da kannst du ja bei der Glas nicht machen. So ein Klebeband bollen so links.
Da ja, kannst du so mit Panzertape an deinen Kopf ranmachen. So.
Genau. Gut. Da kannst du auch einen Raspberry Pi einfach direkt an die Schläfe klatschen.
Ich glaube, das war das Erste, was einer gemacht hat.
Ja, so haben sie das wahrscheinlich gehabt, ursprünglich bei Google. Ja?
Richtig. Und dann kommen die alle aus ihren Löchern gekrochen und sagen, ja, Raspberry Pi hat aber einen SD-Karten-Slotten. Das hatte Google Glass ja gar nicht.
Ja, genau.
Raspberry Pi ist viel besser.
Also es gibt so viele Leute, die sich den Raspberry Pi an den Kopf geklebt haben. So viele Leute.
Naja, ich meine, an sich, der Pleidi kennt die Situation da wahrscheinlich auch ein bisschen. An sich ist es jetzt auch gar nicht so schlimm oder schwierig, sich da so ein Stück Hardware irgendwie an den Kopf zu kleben. Also bei Bikern ist es ja auch so, du hast halt irgendwie häufig so eine
Biker,
Mountainbiking, Fahrradfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das da drüben kennt oder ob
die Fahrräder
alle autonom fahren bei euch schon. Da ist ja auch so, dass man sich häufig so eine Kopflampe, also so eine Stirnlampe irgendwie anbringt, speziell wenn man im Dunkeln fährt. Und da hast du ja auch die Problematik, wo kommt die Batterie hin? Weil die Batterie ist natürlich das Schwerste an dem Ganzen. Und da gibt's verschiedene Konzepte, wie du dir dann noch so ein halbes Kilo Batterie hinten an den Helm hängst. Oder halt in den Rucksack oder so. Also
ich habe letztens gelernt, dass es elektrisch beheizbare Einlagen für Schuhe gibt. Da muss man dann die Batterie auch irgendwo an sein Fahrrad klemmen oder irgendwie.
Und die laden das per Induktion.
Plateauschuhe und beide Plateaus sind einfach nur Lithium-Ionen-Zellen.
Du musst auf so einem ganz hohen Einrad, damit die lang genug halten.
Ja. Elon Musk hat noch zwei Booster drin versteckt.
Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Erste Stufe abgeschossen. Gut, okay, Google Glass, schade, kaufen wir uns halt doch keins mehr. Ne? So, dann haben wir einen leider richtig Toten der Woche. Flydie, magst du da was zu sagen?
Nämlich Marvin Minsky. Ich habe gerade versucht, mir das zu übersetzen. Der war 88 Jahre alt und ist an einer Cerebral Hemorrhage gestorben. Ich glaube, das ist eine Hirnblutung, wenn ich das richtig übersetzt habe.
Ja.
Der Name hat mir jetzt auch so spontan, also ich habe den irgendwo schon mal gehört, hat mir jetzt nicht so richtig viel gesagt. Ich habe so ein bisschen nachgelesen, was der mal so gemacht hat und huiuiuiui. Also der hat irgendwie 1959 das MIT Artificial Intelligence Project gegründet, zusammen mit jemandem, den man vielleicht kennen könnte, nämlich John McCarthy. Das ist der Typ, der Lisp erfunden hat.
Mhm. Boah.
Dann hat er irgendwie am ARPANET mitgearbeitet, hat irgendwie in Robotics ganz viele Sachen gemacht und hat irgendwelche Sensoren für so Greifarm, also für so prototypische Greifarme und solche Sachen entwickelt und hat im Jahr 1969 auch einen Turing Award gewonnen. Und er hat echt viel Grundlegendes gemacht und war auch, so wie ich das jetzt gelesen habe, recht lange aktiv, hat auch selber dann unterrichtet und so weiter.
Guter Mann.
Und ist jetzt mit 88 leider gestorben.
Dumm gelaufen.
Aber es ist ein gutes Jahr eigentlich. Also
88.
Da kann man schon nichts sagen.
Ja.
So. Wir haben noch einen Toten. Und das ist ein bisschen überraschend, finde ich, ja.
Shocking News.
Ja, Shocking News, nämlich die Logitech OEM-Mäuse.
Nein.
Sind tot. Sie hören auf, das zu produzieren. Wie ist das? Wie funktioniert das?
Ja, sie steigen halt aus dem Markt für so OEM-Mäuse aus. Also.
Scheiße. Das waren immer die guten weißen Computer.
Ja, genau. Oder halt die guten gelben, wenn die schon
wieder zeigen.
schon ein bisschen drauf uriniert worden.
Dann weißt du auch gleich, du hast kein neues bekommen.
Das war meine Counter-Strike-Maus damals.
Das ist auch eine gute Maus.
Das ist die beste Maus, die ich je hatte.
Ja, das Gute an denen waren halt dadurch, dass sie so, also, dass sie hardware-technisch echt okay waren und halt universell verbreitet. Also du hast dich halt nicht groß umgewöhnen müssen, ja, also ich kenne ja jetzt noch ein paar Leute, die haben dann halt so Gamer-Mäuse, ja, die benutzen halt nicht so normale Mäuse für normalen Menschen, sondern es ist halt so ultra-ergonomische Gamer-Mäuse, und wenn dann mal irgendjemand anders ihnen an ihrem Rechner was zeigen will, dann wirst du wahnsinnig.
Ja, das Problem ist, die sind ja auch immer auf 1000 Millionen DPU eingestellt, dass dann so, wow,
du musst halt erstmal irgendwie in 15-schrittigen Verfahren irgendwie deine Hand entsprechend brechen, damit du sie um diese Ergonomie herum legen kannst und so weiter.
Aber das sind dieselben Leute, die auch Dvorak benutzen und...
Ja. Nee, das sind andere Leute,
weil die zocken Counter-Strike. Das sind die Leute, die beleuchtete Keyboards haben.
Ja, genau. Oh, beleuchtete Keyboards-Leute sind das, ja.
Fuck, genau, das sind die beleuchteten Keyboards.
Oh, warte, mach ich bei mir auch. Nice, geil.
Sag mal bunt beleuchtet, weil so bei so einem Laptop kann man ja auch oft die Tastatur beleuchten, aber das ist dann bunt mit Blinken und Schwarzlicht und so, solche
geil,
Leute
sind. Kannst du die LED-Farben wechseln?
Guck mal hier, ich hab die geile, diese geile
Wow, Hände. Krass. Ja, ist traurig eigentlich.
Ja. Ja, das war halt immer so eine Standardmaus, die es halt auch irgendwie an Arbeitsrechnern oder irgendwo in der Schule oder so überall gab, weil das war halt irgendwie so zwei Tasten, Mausrad und so ein optischer Sensor unten drin, war nicht besonders bis toll so insgesamt. Gibt's mit Sicherheit Mäuse, die bessere Hardware haben, aber das war halt so das so der kleinste gemeinsame Nenner für viele.
Das ist die Bash unter den Mäusen.
Ja. Ja, ja, nee, ja.
Ich würde es ja als POSIX-Shell bezeichnen.
Ja, eher die POSIX-Shell unter den Mäusen. Die Bash wäre dann irgendwie vielleicht, ich weiß nicht.
Die hätte noch so ein Arsch mit Ohren hinten dran.
So einen aufgeklebten Dickbart.
Genau.
Schade eigentlich. Aber es sind ja auch nicht nur Leute gestorben, es gibt ja auch einen Untoten der Woche. Ja?
Ein lebendes
Fossil, würde ich es nennen.
Ja. Wieder auflebendes Kultauto.
Oho, nämlich der, was, wer, wie, wo?
DeLorean.
Also ich habe das nicht hier reingemacht. Ingo, komm.
Mann, Ingo.
Ingo, sag doch mal was. Du musst doch
was zu sagen. Naja, also es soll halt wieder einen DeLorean geben. Und
wobei man das bei Zeitreisen,
$100,000, ja, läuft. Ne?
Bei Zeitreisen weiß man das ja nie so richtig. Vielleicht gab es den schon, aber der kommt jetzt zurück. Oder den gab es noch nicht, aber der ist dann von dahin nach jetzt. Also,
ja. Gab es da nicht mal so eine Geschichte, dass da irgendwo so ein Warehouse gefunden wurde, wo noch irgendwie Teile für ein paar hundert DeLoreans drin lagen, und werden die jetzt verkauft? Oder wie sieht das aus?
Oder werden die einfach nachproduziert? Wir haben ganz ehrlich einfach noch nicht gemerkt, dass Ingo das hier reingepastet hat.
Der Schlawiner. In der Zeit, ja.
Ich würde auch sagen, wir brechen die Meldung jetzt knallert ab, damit Ingo mal lernt, dass wir nicht nach seiner Pfeife tanzen hier.
Damit er mal weiß, was los ist.
Ich finde das aber tatsächlich interessant.
Ach, Matt.
Okay, ist schön. Weiter.
Ja, ich finde es interessant. Das ist
alles. Wird zur Kenntnis genommen. Nee, also, Protokoll vermerkt.
Genau, das ist ein Protokoll vermerkt.
Ich protestiere hiermit.
Das ist insofern interessant, weil das halt irgendwie nur aufgrund von Regulierungsänderungen möglich ist. Also die hätten wahrscheinlich immer gerne, aber es geht halt jetzt
wegen diesen Flügeltüren oder was?
Ja, Flügeltüren ist jetzt nicht das Problem, sondern es ist halt das Problem, dass das Auto natürlich heute keinem amerikanischen speziell oder keinem einzigen Sicherheitsstandard entspricht. Und wenn du das heute neu verkaufst, also heute nach dem Standard produzierst, dann kriegst du es nicht verkauft.
Das aber Problem ist immer, der dreht sich dann immer um und dann verbrennst du im Auto, weil die fucking Türen nicht mehr aufgehen.
Ja, das ist blöd.
Ja, das ist dumm gelaufen.
Da gab's doch vor kurzem.
Nee, der fliegt immer weg.
Ah, das ist wie Red Bull. Ja.
Da gibt's vor kurzem was, Kleidi?
Da gab's doch vor kurzem auch mal dieses Video, wo irgendwie so ein Auto aus den 70ern in ein modernes Auto reinrast und was dann von beiden Autos noch übrig ist.
Ist nicht mehr so viel von dem einen, oder?
Habe ich nicht gesehen, aber klingt gut.
Naja, von dem alten Auto ist viel übrig, ja. Von dem neuen Auto nicht mehr viel, aber die Passagiere haben überlebt.
Ja, immerhin.
So, manchmal muss man Prioritäten setzen, ne?
Ja, klar, aber ich meine, also was kannst du eher wieder verkaufen? Die Leute oder das Auto? Ja?
Leute darfst du nicht verkaufen.
Siehst du? Nee.
Je nachdem.
Ja.
Zu welcher Jahreszeit, wenn du es zurückfliegst in die Vergangenheit, und dann kannst du Leute verkaufen.
Oder in Oman.
Oder in Oman.
Im Oman kannst du auch Leute verkaufen.
Ja.
Ach. Kann man?
Ja. Ziemlich sicher.
Also, genau. Weiter. Tumblr der Woche. Ich habe den einfach mal eingeworfen, weil es hat sich so toll angeboten. Ich habe nämlich einen Tumblr gefunden, nämlich der heißt People Wearing Fake Google Glass.
Und das ist eigentlich viel geiler als das Original.
Und das erste ist einfach wirklich, er hat sich so ein Raspberry Pi vorne an die Stirn geklebt. Und das war
Raspberry Eye.
Oh, So schön.
Lol. Und so. Das Beste davon ist halt auch noch, dass er halt einfach dann die Power, also Power Supply, da geht halt einfach nur der Micro-USB-Stecker rechts aus, links aus dem Bild weg. Ja, das ist immer so ein, der mit so einem Akku-Pack mit dem mitlaufen. So.
Nee, das kannst du ja in der mobilen Version, dass du dann einfach eine Kartoffelbatterie an der anderen Seite hängen.
Kannst du wahrscheinlich selber irgendwie einen Kopf reinstecken und das sehr kommt gut. Da Strom raus.
Ja, also das fand ich super, habe ich gefunden. Ja,
aber es gibt noch andere da unten, die dann halt weniger realistisch sind und mehr lustig.
Ja. Sehr schön.
Genau, aber Tumblr der Woche ist ja alt. Was die Kids jetzt ja alle machen, ist Instagram der Woche.
Ich habe gedacht, das wäre Snapchat. Snapchat der Woche. Ja, aber kann man bloß für 5 Sekunden sehen, leider.
Ja, wir verjüngen uns FSK aber halt 18. langsam.
Ja.
Also genau, wir würden euch gerne Snapchat der Woche zeigen, aber das Problem
ist vorbei.
Weil wir ihn ja angeschaut haben. Also ihr seht schon, wir verstehen das nicht so ganz, das ist ein neumodischer Klump. Aber InstaG der Woche.
InstaG.
InstaG, wie die Kids heute irgendwie sagen.
Was?
Die coolen Kids TM.
Ja, also InstaG?
Ich dachte, so reden alte Leute über Technik.
Mein Problem ist, dass ich die grundsätzlich, die sehen alle für mich wie irgendwelche Leute aus.
Also
sie sehen
aus wie die normale Leute aus, halt. Aus.
Genau, also wir reden von Gesichtermix. Das ist ein Instagram-Account, der einfach nur Fotos hat, die verschiedene Prominente zusammen, also die Gesichter verschiedener Prominenter, immer so zwei, ein Pärchen und dann werden halt die Gesichter irgendwie so zusammengemischt und das
sehen gleich aus.
Schon witzig, weil, also ja, manchen sieht man es halt irgendwie voll an, hier Kevin Spacey mit Robert De Niro gemixt oder Bono mit Ed Sheeran, das ist halt einfach klar.
Ich suche immer noch eins, wo ich beide kenne.
Ich habe das gleiche Problem.
Hier ist Karl Lagerfeld, nein, Heino.
Ganz unten bei den allerersten sind...
Das ist Leonardo DiCaprio.
Sind zwei sehr gute dabei, weil das ist halt einmal Barack Obama und Wladimir Putin und einmal Wladimir Putin und Barack Obama.
Ja, das ist...
die kenne ich.
Die Unterschiede sind minutiös.
Den kenne ich auch, den Schlawiner. Das ist Alice Schwarzer und Adolf Hitler.
Alice Schwarzer, sagt er schon, ja. So assimiliert bist du
nicht?
Alice heißt sie, ja.
Alice.
Alice.
Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das hat sie falsch verstanden.
Ja, sie hält es, sie sagt ihren Namen falsch.
Ja. Das hat sie bei der Geburt selber falsch
verstanden. Das sollte ich ihr mal direkt mansplainen.
Ja. Sehr, sehr gut ist natürlich dann auch so Aktionen wie Charlie Sheen und Ashton Kutcher zusammengemixt, was einfach nur aussieht wie ein sehr alter Ashton Kutcher mit dem Haar von Charlie Sheen.
Gut eigentlich.
Ich hätte den jetzt eigentlich nicht direkt von Charlie Sheen unterscheiden können, so spontan.
Ja.
Der sieht halt einfach aus wie Charlie Sheen allein.
Das eine ist doch diese Bartfrau, oder? Wie heißt die nochmal?
Bartfrau?
Die Bartfrau.
Frau was hier? Wurst. Conchita Wurst. Aber das war dann doch Bushido mit Helene Fischer.
Ja, das ist auch sehr gut, Helene Fischer und Bushido.
Ich glaube, wir einfach mal raus jetzt hier.
Das ist deutsche Kultur, Marc.
Genau. Alles deutsch.
Andere Dinge sind dann Barack Obama und Angela Merkel und Till Schweiger und Sigmar Gabriel.
Kann man sich alle angucken.
Und jetzt News. News. Ich sagen.
Genau. Und jetzt News. Wieder. Wir sind jetzt in dem alte Leute-Modus.
Puh, endlich. Sehr schön.
Back to normal, so ein bisschen.
Was ist denn hier? Wer war denn das
Ocean.
Ocean. Was ist denn Ocean?
Digital Ocean ist das? Oder?
Ocean ist im Prinzip so die Vorbereitung für den Raspberry Pi am Kopf.
Nice.
Ist ein kleiner Linux-Server für die Hosentasche. Für alle, die immer schon Linux-Server mit sich rumtragen wollten.
Ja.
Es ist im Wesentlichen, sage ich mal, so eine Mischung aus einem Akkupack und einem Raspberry Pi. Ja, also beides kombiniert in ein Gehäuse. Ja. Und dann ist auf dem Ocean irgendwie so, also der läuft mit so einem Cortex A7 und Dual Core, also der ist auch leistungsfähiger als so ein Raspberry Pi. Und da läuft dann halt irgendwie Linux drauf.
Also ich verstehe den Use Case nicht, ganz ehrlich. Ich habe mir das angeschaut, habe mir gedacht so, warum hat man nicht ein VPS oder so, keine Ahnung, was man dann auch wirklich braucht.
Ich weiß nicht, also ich glaube, der einzige Use Case, den ich mir momentan vorstellen könnte, wäre so Pentesting, dass du dann halt das Ding irgendwie in der Hosentasche rumträgst und dann irgendwie in eine
Leute
Firma reinläufst
damit.
Und der versucht sich dann...
Dann punchst du Leute damit. Ja. Zum Pentesten.
Zum Beispiel.
Oder Pantesten.
Pantesten.
Nee, Pantesten.
So ein
Pan, den du gemacht hast.
Ja, also,
ich weiß nicht,
man
also,
kann
man
ihn auch halt als
vorstellen.
Ja, Freddy?
Man könnte sich halt irgendwie vorstellen, man nimmt das Ding irgendwo, versteckt das irgendwo unter dem Tisch, gibt dem irgendwie vielleicht Strom oder so oder halt auch nur für Lessen auf dem Akku laufen für eine Zeit und steckt das irgendwo ans Netzwerk an oder so oder an den anderen Computer und damit den anderen Computer über USB, vielleicht sowas.
Also ich glaube, es ist Quatsch einfach. Ich glaube, das ist einfach irgendein Typ, der gedacht hat, das ist voll die coole Idee, aber es gibt keine
Idee dafür. Ich meine, spontan klingt es ja ganz nett und man könnte ja sagen, okay, du trägst dann irgendwie so statt einem USB-Stick irgendwie hast du da so ein OwnCloud drauf oder sowas.
weißt du, wie sich das Ganze aktuell nennt? Smartphone.
Ja.
Oh,
es hat einen Akku und es hat einen Computer drin und du kannst damit irgendwelche Apps starten und dann hast du...
Ja, und der hat WLAN bis 11N und Bluetooth 4 LE. Er ist ein Smartphone.
Ich glaube, das ist ein Smartphone,
aber das ist cooler, weil es hat kein Display.
Das ist einfach ein verzweifelter Versuch, irgendwas Internet of Things-mäßiges zu bauen.
Das Problem ist,
da hat man so alles... Ja, man hat halt so alles reingecrampt, was irgendwie so geht. Ach ja, und dann haben wir... Natürlich brauchen wir eine Batterie. Ach, weißt du, was wir machen.
Nein, ich weiß, was es ist. iPhone Shuffle. Bäh! Es hat einen Knopf und du kannst weitermachen und dann kriegst du was ist weiter.
Es kann sein, dass du irgendwie was auf Facebook postet oder es kann sein, dass du deiner Mutter eine SMS schreibst.
Ja. iPhone Shuffle. Ja. Sehr, sehr geil finde ich übrigens an der Webseite auch den Slogan oder die Headline: Drop Tested Design.
Einfach mal fallen lassen.
Ja, okay. Es ist auch kein Display dran.
Das hört sich so an, als wäre die Form des Gehäuses durch Fallversuche entstanden. So, man ist einfach so oft hingeschmissen.
Und ja, sie mussten es so lange machen, bis sie gemerkt haben, dass man dass man kein Display haben darf, damit es funktioniert. Mm. Und dann haben sie es rausgebaut und dann war es gut.
Ah, genau. Ja.
Das macht viel Sinn.
Also es klingt spontan irgendwie ganz cool, aber ich hätte irgendwie dafür auch keinen
Use Case. Das ist eigentlich wie dieser, keine Ahnung, wie der früher hieß, Pogo-Plug oder sowas in der Art.
Ja, genau,
nur dass der beim Ausstecken, wenn du deine Kabel neu ziehen willst in deinem kleinen Serverschrank oder so, dann kannst du ihn jetzt ausstecken, weil der hat einen Akku. Macht eigentlich Sinn, finde ich.
Naja.
Das geht immer aus.
Aber
keinen Sinn.
Und ich habe immer Sachen...
Dafür kann er halt zu wenig, so leistungsmäßig.
Ach, das geht schon. Ich habe da nachher noch einen Pick.
Brauchst einen i7 drin, Mann.
Ja, geil.
Ja,
genau.
So, jetzt hat der Marc aber erstmal
Ich habe mich vorgedrängelt, vor genau. Da gab es neulich so, Leute benutzen immer noch BGP, das Border Gateway Protocol.
Das ganze Internet, ja.
Genau, und da sind ja neulich Flüchtlinge eingefallen, habe ich gehört, über das Border Gateway. Nein, nicht? Habt ihr nicht Flüchtlinge?
Nee, in Deutschland haben wir so ein Problem nicht.
Okay, gut.
Ich
habe es nur gehört, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall.
Testing, was der Mike da gerade gemacht hat.
Auf jeden Fall hat jemand die 8.8.8.0/24 announced. Und normalerweise announced es Google, weil die da ihren DNS-Server-Zeug drin haben. Und das wurde jetzt für irgendwie, keine Ahnung, ich glaube eine halbe Stunde oder so, announced von OMZITLLC, von einem anderen Netz. Und da hat wahrscheinlich jemand versucht, DNS-Server zu hijacken. Und da keiner DNS-Sec verwendet, ist es wohl auch so passiert.
Wir dürfen aber über das Thema gar nicht reden, über DNS-Sec, wenn Ingo nicht da ist.
Ja. Ach so.
Also schon bekannt, ist nicht compliant.
Also ich glaube, es ist eine Awareness-Kampagne einfach von Ingo.
Ingo war's. OMZIT.
Also hättet ihr mal IPsec?
Bestimmt irgendwie rückwärts heißt das Ingo oder so.
Ja. Nee, das ist das. Dieses Subnetz wurde auch schon von diesem Hacking-Team. Kennt ihr noch? Italiener?
Kennt ihr?
Ja, auf jeden Fall wurde das nach Venezuela. Nee, was war das? War 2014. Das ist auch schon mal passiert. Das passiert öfter. Ich muss jetzt mal die neueren News.
Immer wieder Ingo, der denkt so, oh Mann, DNS-Sec, wann raffen sie es endlich?
Also das Problem an dem BGP-Zeug ist halt, dass es noch funktioniert, ja. Und dass es quasi immer noch scheiße ist.
Telnet funktioniert auch ziemlich hart.
Dinge halt einfach
abschalten. Auf jeden Fall, ja. 22 Minuten wurden sie gehijackt.
Und dann, was mich interessiert ist, ob der Server wirklich geantwortet hat, der dann quasi das, also 8888.
Ich verlinke hier gerade auch mal den zweiten Titel. Ich hab's mir auch gar nicht durchgelesen. Ich hab's nur auf Twitter gesehen, hab gesagt, lol, hab's mir angeschaut, hab gesehen, ja, okay, stimmt. Und dann für 22 Minuten in Brasilien und Venezuela war wohl das Problem. Da hat sich das BGP verbreitet. Aber
noch nicht weiter, oder?
Da gab's dann genügend Krepelrouter, die dann gesagt haben, ja, nehme ich an.
Ist egal, was auch immer. Lass mich in Ruhe, ich mal weiter.
Internet ist hier eh scheiße. Inflation ist 200 Millionen %. Da nehme ich, was ich kriegen kann. Selbst wenn es BGP ist.
Hauptsache kostenlos.
Phishing, aber dafür schnell.
Dafür ist kostenlos, Mann.
Richtig. Genau, auf jeden Fall. Das passiert, wenn ihr in Brasilien oder Venezuela seid, dann hört ihr hier nicht zu. Von daher.
Vielleicht.
Aber wenn wir einen Hörer aus Brasilien oder Venezuela haben, der im Moment zuhört, bitte in die Kommentare schreiben.
Ja.
Ich glaube ja nicht.
Oder eine SMS schreiben.
Oder Hörerinnen, geht auch.
Oder von 888 einfach antworten.
Richtig. Redirected einfach mal rein. Ich gehe morgens immer auf Gmail. Könnt ihr
sagen, hallo,
ja,
genau.
Lol. ja. Es gibt einen neuen Browser.
Ja, noch nicht so ganz. Also wird bald, ne?
Das ist so Bullshit.
Vorerst mal irgendwie eine Preview.
Also gibt es schon, ist es Vaporware?
Genau, was ist es jetzt?
Wenn ich auf brave.com, das muss doch Gold kosten.
Man kann irgendwie Gold. Sich hier den Brave hier im GitHub-Repo zum Beispiel anschauen.
Also sie haben Löwen.
Moment, ist das Internetbrowser für Handy, Mobilfunk-Handy?
Ja. Und der Build failed.
Brave für iOS.
Das ist schön.
Ah ja, geil.
Ja. Also, wovon reden wir? Wir reden von Brandon Eich, dem ehemaligen Chairman von Mozilla.
Also ihr erinnert euch noch, der hat vor ein paar Monaten, ist mittlerweile schon über ein Jahr her, ich weiß es gar nicht mehr, ist er dann gegangen, so mehr oder weniger unter öffentlichem Druck, weil er hat irgendwo Geld für eine Kampagne
Proposition
gespendet.
Proposition 8 oder so hieß das da, das war irgend so eine Kampagne, die Homosexuelle benachteiligen wollte. Da hat er Geld für gespendet und dann musste er irgendwie gehen.
Also ich glaube, er ist letzten Endes dann freiwillig gegangen, aber halt wahrscheinlich auf Druck von
Ja, freiwillig Menschen. Gegangen worden.
Ja. Ja, letzten Endes geht es jetzt nicht um Brandon Eich, sondern um das Thema. Sorry, Matt, ich habe dich unterbrochen.
Nein.
Nee, hast du eigentlich nicht.
Ich habe es nicht? Okay.
Schäm dich.
Ich dachte, du wolltest noch was.
Nein.
Nee, wir haben das alle nicht gelesen, deswegen musst du jetzt
also,
reden.
Also, ich hab so ein Kurzzusammenfassung gelesen.
Also das ist ein neuer Browser.
Lol.
Also ich hab's gelesen. Ich kann tatsächlich euch...
Sorry, Paddy, es laggt grob 3 Sekunden, was super lustig ist. Nee. Okay, rede einfach mal weiter und wir sind jetzt kurz ruhig.
Genau, so wie immer.
Ja, aber da komme ich mir so alleine vor. Okay, probieren wir es mal. Also das ist jetzt irgendwie ein Browser, der sagt, okay, Ads und Tracking und so ist alles böse und deswegen machen wir mal was ganz anderes. Wir machen nämlich jetzt alle diese Ads raus. Und machen dann andere wieder rein.
Ja, das macht Sinn.
What? Also, ich sag mal so, es gibt ja diese Spannung zwischen, es gibt Webseiten, die auf Werbeeinnahmen basieren oder die halt ohne Werbeeinnahmen nicht existieren würden, weil das halt ihr Geschäftsmodell ist.
Spannung ist eine nette Formulierung. Ich finde, es ist einfach nur eine scheiß Ad-Mafia.
Ja, und genau, also es gibt ja, also du wirst mir zustimmen, dass es Seiten gibt, die ob die jetzt eine Existenzberechtigung haben oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion. Aber es gibt halt Seiten, die werbefinanziert sind. Oder Software-as-a-Service-Dienste, die werbefinanziert
sind. Moment, wenn du hier gulli.com blöd kommen willst, ja, dann hast du ein Problem, Fleidy.
Ja.
Naja, aber wir reden jetzt zum Beispiel über sowas wie Facebook oder über,
was?
Keine Ahnung.
Was?
Naja, Facebook hat ja auch eine Web-Anwendung und die ist auch werbefinanziert.
Was hat denn das für eine Lizenz eigentlich? Ich hab das
Facebook?
Nee, das
ist dieses, GPL, dieser
Brave,
ich.
Brave Browser, weil ich glaube, die haben gar keine Lizenz oder die haben es vergessen oder so.
Brave Lizenz.
Sei doch einfach, trau dich mal.
Die Trump-Lizenz einfach.
MPL.
Make it great again.
MPL?
Die Sachen. Ja, Mozilla Public License.
Da war ja auch mal Chairman und CEO.
Aber nur der Browser Laptop und das Browser Android hat keine Lizenz.
Weißt du, ob der auf irgendwas aufsetzt, der Browser? Auf irgendwas Bekanntem?
Also der. Ja, kann ich euch sogar sagen. Ich habe es nämlich gelesen. Stellt euch das vor.
Krass, du bist ja ein verrückter Typ. Ja. Ey.
Also der Laptop-Browser, der basiert auf Chromium, iOS und Android bin ich mir nicht sicher. Und auch der Laptop-Browser basiert auf Electron, also diesem UI-Framework, was eigentlich mal aus dem Atom-Editor von GitHub rausgekommen ist. Und ist alles irgendwie, ganze Bildprozess und sonst was, ist größtenteils alles in Node. Also ich würde mal sagen, das ist größtenteils in JavaScript geschrieben und ist dementsprechend auch skriptbar. Und die setzen dann halt letzten Endes auf die ganze Rendering-Engine und JavaScript-Engine und sowas von Chromium auf.
Die versuchen es halt echt immer wieder, JavaScript in echte Programme zu bringen.
Ich verstehe nicht, was das soll jedes Mal, ey.
Unglaublich.
Also, wie gesagt, es gibt die scheiß Content-Mafia und es gibt Leute, die wegblocken wollen. Und es gibt dazwischen irgendwelche Seiten, die vielleicht einfach nur versuchen zu existieren, indem sie sich ein bisschen mit Werbung finanzieren und das vielleicht irgendwie gar nicht so böse meinen. Und die leiden dann halt mehr oder weniger auch drunter. Und ich glaube, das ist jetzt ein Ansatz, da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, es ist kein guter Kompromiss, weil wahrscheinlich keiner damit richtig zufrieden sein wird. Also Also ich glaube, der Ansatz ist so ähnlich wie das, was wir haben davon wahrscheinlich auch schon ein paar Jahren mal drüber geredet, als es da so eine Aufruhr gab, dass Adblock Plus sich von Werbetreibenden bezahlen lässt, damit sie bestimmte Ads dann halt doch durchlassen und die als akzeptabel zertifizieren und dann halt bei Default anzeigen.
Ja.
Und so ähnlich soll das halt auch sein. Also das soll halt ein Browser sein, der dann quasi diese ganzen Tracker und Werbebanner und sonst was alles entfernt und akzeptable Sachen, die jetzt die User nicht tracken oder die so ein bisschen privacy-aware sind, die dann durchlassen und andere Sachen an definierten Stellen durch eigene Werbung von Brave zu ersetzen, womit man dann...
Ach nee.
Ja, erstens das und da soll dann noch ein Micropayment draufgesetzt werden. Das heißt, wenn du quasi, wenn ich das richtig interpretiert habe, auf der Website ist es alles so relativ schwammig geschrieben. Wenn ich das richtig interpretiert habe, dann soll das so sein, dass du, wenn du dir quasi mit dem Browser surfst, dann hast du da auch irgendwie so ein Konto, so ein virtuelles. Und wenn du dir dann da Webseiten anguckst und dir werden Ads ausgeliefert, dann bekommst du quasi 15% von den Ads gutgeschrieben und du kannst die dann quasi als Micropayment für Seiten, die du magst, kannst du die dann wieder ausgeben und dann bekommen die anderen Seiten. Ich habe kein Wort davon gelesen, wie das irgendwie funktionieren soll, dass Webseiten diese Kohle dann bekommen, dass man sich da irgendwie anmeldet. Das ist vielleicht dann so ein Flatter-Ding.
Dass das ist so wie die GEMA einfach. Die geben dir Geld, wenn du groß genug bist.
Also ich finde, das hört sich nach einem sehr idealistischen Geschäftsmodell an und genau deshalb bezweifle ich, dass es speziell im Internet funktionieren wird.
Ja, es ist halt auch schwierig, weil wie viele Leute gibt es, die irgendwelche Webseiten betreiben, die niemals von sowas hören werden die nächsten 10 Jahre?
Ja, naja, vor allem, du verlässt dich bei der ganzen Geschichte unter anderem auf die Annahme, dass sich die Ad-Mafia auch schon schön dran halten wird, ja, und nur Werbung da so macht, dass sie nicht versuchen wird, den Adblocker irgendwie zu umgehen. Und noch nebendran irgendwie Kohle zu verdienen. Ja. Und dass sie dich zum Beispiel auch, das ist auch noch eine interessante Sache, dass sie dich auch nachher nicht irgendwie über die Ad-Impressions oder so belügen werden. Weil das kann nicht nur der Brave irgendwie besorgen, sondern da werden die auf jeden Fall von der Ad-Mafia werden sagen, naja, aber also wir wollen auf jeden Fall selber den Daumen drauf haben, dass wir die Impressions zählen und dass wir wissen, wie viel Geld wir bekommen.
Genau, und das
weil
ist halt
so
das
läuft
Problem.
Das leider in dem Business.
Ja. Ja, und das ist genauso, wie es der Matt auch sagt. Ich habe auch den Eindruck, dass du die ganzen Leute, die so Ad-Geschichten machen und sich da wirklich stark beschäftigen, die werden irgendwann paranoid und haben nur den Eindruck, dass alle User sie bescheißen wollen, dass überall, jeder User ist eigentlich nur ein Bot, der da ist, Geld für Leute zu generieren, indem Werbung angezeigt wird.
Naja, da geht's um richtig viel Geld halt auch im Endeffekt. Also
und die sind total scharf auf...
Für uns sind das hier irgendwie Peanuts und ich glaube speziell das Geld, das irgendwie User dafür kriegen würden, sind Peanuts. Aber ich habe schon in Projekten gearbeitet, wo es gerade irgendwie dann Werbung auf Webseiten eingeblendet wurde und die wurden dann einfach nur mit irgendwelchen Tracking-Pixeln überhäuft. Ja, dann hat irgendwie der die Werbung auf die Seite eingebunden hat, hat einen Tracking-Pixel gehabt. Dann hat der die Werbung sozusagen bezahlt hat, der hat auch irgendwo Tracking-Pixel haben wollen, dann sind die Zahlen irgendwie auch nur 1% voneinander abgewichen ist, dann war mal hier ganz Polen offen oder andere Dinge, weil da ging es halt um viel Geld und ich glaube einfach nicht, dass das funktionieren wird. Also das ist halt ein idealistisches Weltbild, das die da irgendwie versuchen.
Ja.
Der Name ist richtig gewählt, das ist super.
Ja. Ja, also zum einen ist die Frage, wird das mit irgendwelchen Leuten aus der Werbeindustrie funktionieren, weil die halt alle das Gefühl haben, dass sie sich alle gegenseitig bescheißen müssen, was sie vielleicht auch tun. Ich meine, deswegen hat man vielleicht auch so ein Weltbild, dass man alles kontrollieren muss und alle Statistiken aufs Kleinste runterbrechen muss und egal, wie viel Privatsphäre der User dabei drauf geht. Zum anderen hast du halt das Problem, okay, wem kannst du dann trauen? Weder als User weißt du, okay, geben die tatsächlich die Sachen dann auch weiter, die du jetzt da irgendwie erwirtschaftet hast? Oder wie transparent kann das sein? Und ich meine, klar, der Code ist eigentlich auf GitHub und ist theoretisch Open Source, aber was dann über die App Stores ausgeliefert wird, das weißt du trotzdem nicht. Das kann ja ein komplett anderer Bild sein, wo nochmal ein Patchset oben drauf gelegt wird.
Yes, yes, yes. Ja.
In Before verklagt von Springer, würde ich dazu mal auch sagen.
Ja, ja, was ich auch super absurd fand, ist, dass auf deren Webseite werden dann allerhand Artikel verlinkt, die über das Projekt berichten, unter anderem einer von Forbes, vom Forbes Magazine, den man nicht lesen kann, wenn man einen Adblocker anhat.
Oh.
Bin ich drauf gestoßen und du kommst dann immer so, oh, hier Zitat des Tages, klick mal hier und ups, du hast einen Adblocker an. Willst du noch ein Zitat sehen oder willst du jetzt deinen Adblocker ausmachen? Und dann habe ich die Seite wieder zugemacht und den Artikel nicht gelesen.
Ist auch gutes Trolling eigentlich.
Ja.
Wahrscheinlich haben die das echt nur für diesen einen Artikel angeschalten. Die Referrer gecheckt und gesagt, da kommen aber viele, ja, mach mal da gerade an.
Ja.
Ah, wunderschön.
Ja, und ich weiß jetzt halt auch nicht, die reden dann von so Geschichten wie so High Privacy Cloud Storage und von ihrem Fully Automated Ad Robot. Und
ja, der erzählt halt Blödsinn.
Und auf der einen Seite sagen sie dann, ja, nee, deine User Preferences und die Sachen, die du anguckst, das wird dann in deinem Browser lokal irgendwie bestimmt und dann irgendwie rumgehasht, damit man dann doch irgendwie targeted Werbung ausliefern kann. Und auf der anderen Seite reden sie dann so von Cloud Storage und also es ist alles noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen nebulös. Ich habe dann noch nicht so, ich finde es interessant und ich werde das Projekt, glaube ich, auch beobachten, was es so macht, weil es halt versucht, irgendeinen Kompromiss zu finden zwischen zwei Seiten, die sich eigentlich nicht riechen können.
Mhm.
Aber ich bin da auch eher so kritisch.
Und am Ende nehmen sie doch nur wieder die Easy List und ist fertig.
Ja, das ist halt so das Problem. Und ich meine auch, ich weiß nicht, ich bin halt auch jemand, der so Adblocker deutlich befürwortet, weil irgendwie, ich weiß nicht, wir leben halt in einer Welt, wo so echt viel im Überfluss da ist und vor allem Information, aber halt meine Aufmerksamkeit ist nur sehr begrenzt und deswegen möchte ich, wenn ich durchs Netz surf, nicht von irgendwelchen Dingen abgelenkt und genervt werden, die ich überhaupt nicht angucken will.
Außer es ist Punch the Monkey.
Das ist dieses
Fleischding, wo du dem Affen. Das geht immer, würde ich sagen.
Ja.
Das ist Werbung, aber ist okay.
Nee, muss ich nicht haben. Nee.
Ach, komm. Nee. Ja, was man haben muss hingegen, ist, ich mache gerade mal die Überleitung hier.
Spank the Monkey was, oder?
Instagram und Facebook, total gut. Wenn du bei denen, das ist jetzt News, weil es irgendwie jetzt gerade erst rausgekommen ist, würde ich behaupten. Wenn du bei denen vom CDN irgendein Bild nimmst, und da irgendwie .jpg hinten dran steht, kannst du einfach .jpg.txt machen und dann liefert der ASCII-Art aus. Und wenn du .html machst, dann macht der ASCII-Art aber in Farbe als HTML, was total gut ist.
So toll einfach.
Ich würde sagen, das ist super
gut. Total
wir haben mal den Tweet verlinkt und dann kannst du unten draufklicken und
bam.
Das ist schon ziemlich gut, also kann man nichts sagen.
Ja.
Ich denke auch besser als brave.com. aus diesem neuen Browser.
Ja, ich finde auch, weil es funktioniert. Das ist nicht komische Wayfarer.
Funktioniert, wird ausgeliefert, muss man auch nicht sagen, drüber reden. Ist einfach gut.
Instagram haben wir jetzt auch gemerkt, ist ja quasi der neue heiße Scheiß.
Und ja, und kann auch ASCII jetzt.
Insta-ASCII-Gramm.
Dann kannst du dir auch auf Links anschauen wahrscheinlich.
Geil. Nicht schlecht, ganz Bild auf Links. Ich finde, der sollte rausfinden, wenn du auch mit Links browst, weil du ein dummer Spaß bist, dass er dann auch direkt die ASCII-Bilder dir anzeigt. Aber das passt nicht auf deinen, also das Problem ist, es passt nicht in deine 80 Zeichen rein. Deine 80 Zeichen.
Gibt's da Linkstagram? Nein. Leider nicht. Schade. Nee, aber wäre gut, genau. Sollen wir mal einen Pull-Request zu Links machen?
Ich versuch's mal kurz in Links, wie das aussieht.
Genau. Links ist auch schneller. Was auch schneller ist, ist ja NPM-Flighty, ne?
Ja, also ist vorhin jetzt auch im Chat nochmal angesprochen worden. Ich hatte es eigentlich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das auch schon ein paar Tage her ist. Da ging vor ein paar Tagen so ein lustiger Tweet durchs Internet, wo dann irgendwie so Screenshots gezeigt wurden, so von wegen, dass NPM, wenn man irgendwie größere Mengen von Paketen installiert, also NPM ist der Paketmanager von Node.js, wo man sich dann quasi Libraries mit installieren kann und deren Abhängigkeiten und so weiter. Das kann in der Node das kann
das warst du vielleicht warst du
hab dich mal komm
Junge
hallo nicht also
das kann im Node Überbringer der Nachricht können das gerne mal für normale Projekte irgendwie ein paar hundert Pakete sein, die
es
man da installieren
fühlt sich ein bisschen wie Maven an, wenn es statt ist. ja. Lädt erstmal das Internet.
Und ja, da hat jetzt letztens jemand rausgefunden, dass wenn man die Progressbar abschaltet über einen Command-Line-Switch oder über eine Config-Option, dann ist Node 50% schneller im Installieren von Paketen. Und ich habe jetzt mal hier einen Pull-Request verlinkt. Nee, kein Pull-Request, ein GitHub-Issue, wo einer mal mit dem Profiler rangegangen ist und mal geguckt hat, was das alles ist. Und ich glaube, letzten Endes war es irgendwie ein Performance-Problem bei dem Deep Clone von JavaScript-Objekten, so wie ich das gesehen habe.
Ja. Sehr gut. Da kann ich auch noch reingehen, also weil du in dem Pull Request hat auch einer irgendwie so eine Visualisierung, wo irgendwie so ein dicker roter Blob ist, der allein im Logging verschwendet wird. Genau. Da ist jetzt nicht 100%, aber Logging haben wir neulich ein fieses Problem gehabt und ist alles öffentlich, weil es da irgendwo einen Pull Request oder so gibt. Java kannst du Garbage Collection Logging anmachen, dass der dir also sagt, wenn er eine Garbage Collection macht, wie lange die gedauert hat und was er da genau gemacht hat. Und er denkt mal eigentlich, ja, ist ja eine geile Sache, dann loggt er das da so raus, das sollte eigentlich nicht großartig aus Einfluss auf Performance oder sowas haben. Mhm. Aber wir haben herausgefunden, dass wenn du ein System hast, das super viel I.O. macht, irgendwie ein neues Deploy, wo er sich irgendwie 200 Bazillionen Gigabyte irgendwie per BitTorrent saugt, dann kann es passieren, dass dein Java anfängt zu loggen und dann irgendwann auf die Idee kommt, oh, mein Buffer ist ja voll, ich flash den gerade mal raus und schreib den mal auf Platte. Aber dein ich schreib mal gerade auf Platte ist einfach voll. Und wir hatten echt teilweise Probleme, wo die JVM Garbage Collection Pausen von irgendwie 32 Sekunden hatte, weil die, ja, und das alles nur an Heim.io und das kannst du auch reproduzieren, wenn du sau viel I.O. hast und das Garbage Collection Logging an, dann geht dir die VM einfach weg für 30 Sekunden. Und der so, oh lol, ich log mal. Und auf einmal, fromp, Betriebssystem sagt sich, ja, Moment, ich bin hier noch, Logging, ne? Total, muss man aufpassen.
Total fies einfach.
Total fies. Ist, also, das war jetzt auch ein Service bei uns, der hatte irgendwie viel, viel Queries pro Sekunde. So, keine Ahnung. 2000 oder so. Und dann, ja, ging seitwärts. Logging. Ohne, hier, deswegen Links ist vielleicht, wenn wir Links ohne Logging machen könnten, wenn der einfach nur, ist, glaube Curl dann.
Ja.
Ist auch schneller.
Ist geiler.
Ja. Ist geiler. Ja. Müsst ihr, ja, total gut.
Ja. Wo wir gerade noch bei JavaScript waren in Form von Node, wo wir gar nicht drüber geredet haben bei dem Brave-Browser vorhin, warum das alles in JavaScript geschrieben ist, ist, weil der Brandon Eich hat ja auch JavaScript erfunden. Also der Gründer von dem Browser hat auch JavaScript erfunden.
Dann müsste das ja eigentlich besser wissen, ne?
Ja, das ist ein Quatsch.
Ist halt, ist halt ein unseriöser Mensch, ganz klar.
Ja. Alter.
Ach, ich weiß nicht, ich arbeite gerade mit JavaScript und mit Node und das macht eigentlich schon Spaß.
Weil ja, Heroin macht auch Spaß, aber es ist halt nicht gut halt im Endeffekt.
Auch
für
nur
dich.
Kurz.
Ja, richtig.
Und dann irgendwann bist du abhängig und dann siehst, weißt du, wie man aussieht.
Ja, außerdem, ja.
Ja, aber ich glaube, nee, also JavaScript, du siehst nicht so aus wie ein Heroinabhängiger, eher so Crystal Meth oder so.
Ja, ja, da fallen dir die Zähne aus und, deine Floats sind alle kaputt. Und
aufpassen, Leute.
Musst ja aufpassen.
Ja, ich versuche aufzupassen.
Wenn deine Integer mal sich in Floats umwandeln, ja, nur auf Crystal Meth und JavaScript.
Ja. Ja.
Ohne dass man.
Oder wenn sie auf einmal Strings sind oder so. Kann es aber auch sein, dass du PHP gemacht
keine String-Tangas.
Ja, oder wie PHP, der dann einfach, wenn du ein Array printest, dann ist es einfach Array.
Das Nette daran ist, also ich benutze ja da gerade irgendwie TypeScript auf JavaScript obendrauf und da habe ich zumindest ein statisches Typsystem und Compiler, der dann so die großen Macken mal rausnimmt und die gröbsten Fehler schon mal im Vornherein entdeckt beim Kompilieren. Mhm. Gerade was so Typdifferenzen und sonst was angeht, deswegen ist schon okay. Kann man schon machen.
Ist ein bisschen wie wenn du mit Heroin backst zum Beispiel. Ein Heroinkuchen oder so.
Ja, ist geil.
Da irgendwie. Ist immer noch Heroin drin, aber sieht jetzt nett aus.
Das ist schönes Heroin.
Ja, richtig. Ja,
aber weißt du, nee, das ist wie wenn du mit Crystal Meth backst vielleicht. Du bist immer noch komisch drauf, aber dir fallen nicht sofort die Zähne aus.
Ich hab gedacht, du musst es kochen.
Nee, du hast dann halt backen. Karies auch noch jetzt. sehr gut. Was auch sehr gut ist, ist ja H265. Das ist ja schon eine lange Zeit, also die ganzen Raubkopierer verwenden das hier jetzt langsam.
Hat auch ganz schön lange gebraucht, komisch.
Hat ganz schön lange gebraucht und die sind ja eigentlich immer die Ersten, was ja deswegen.
Nee, eigentlich Pornos und danach.
Pornos, wirklich?
Pornos und danach.
Ja, ich glaube, der Punkt, also warum sich das so langsam durchsetzt, ist, du kriegst halt irgendwie eine kleinere File-Size raus, aber das juckt nicht mehr so, weil.
Ja.
Aber ist geiler.
Ja, also wobei, außer in Deutschland ist halt Breitband mittlerweile schon weit verbreitet.
Ja, das ist, aber nee, die haben jetzt, haben bei BBC Research and Development, die haben noch nicht ein.
Das hat ein bisschen gebraucht.
Ja, wir sind in Deutschland, da dauert es immer mal länger.
Ich muss kurz den Buffer flaschen. Auf jeden Fall haben die BBC-Leute, die haben BBC Research and Development, die sind eigentlich echt coole Säue, so vom Prinzip her. Die haben auch damals irgendwie diesen Dirac-Codec, diesen Wavelet-Codec gemacht, der auch eigentlich ganz cool war. Und die haben jetzt mal wirklich gemessen, also die haben so Double-Blind-Test, Randomization, sonst was mit irgendwelchen Leuten, wo sie immer gesagt haben, wir zeigen jetzt zweimal denselben Clip, einmal mit H265, H264, sag mal, ob der erste oder der zweite besser aussah, und haben das halt so ziemlich fies durchgezogen. Und stellt sich raus, dass H265 grob 50% Bandbreite spart. Also wenn du 50%, wenn du mit irgendwie 500 Kilobit pro Sekunde dein H265 machst, so mit 1000 Kilobit pro Sekunde dein H264, können das Leute im Normalfall nicht wirklich auseinanderhalten. Was ziemlich cool ist. Das bedeutet natürlich auch, dass du höhere Auflösungen jetzt fahren könntest. Also wenn du dir zum Beispiel die Linux ISO immer in 27p runterlädst, weil du keinen Bock hast auf eine 10 GB Linux ISO, könntest du die Linux ISO jetzt in 1080p runterladen für dieselbe Dateigröße.
Das ist ziemlich cool.
Was
eigentlich oder wenn man halt die Linux ISO im Normalfall eh schon in Full HD guckt, aber vielleicht drüber nachdenkt, auf 4K umzusteigen, dann wäre das jetzt halt vielleicht auch eine Option.
Richtig.
Ja, genau. Oder wenn man gerade sein NAS auf 1 TB SSDs umgestellt hat, weil die super billig geworden sind,
richtig,
dann hast du jetzt auf einmal die Möglichkeit, ja, die sind super, 250 Euro, Mann. Aber ist egal, das ist eine andere Geschichte.
Okay. Ich habe nachher noch ein NAS, da können wir...
Ja, da kannst du dir reindrücken. Jedenfalls, dann willst du auf einmal vielleicht doch schauen, dass du nicht wieder die 40 GB
Linux ISO,
die komplette CentOS-Welt runterladst.
4K steht übrigens für den 4.0er-Körner.
Ja,
natürlich.
Den 4000er-Körner,
ich mein, sagt man jetzt auch. Ich meine, was will man denn sonst gucken, außer den 4.0er-Körner, vielleicht den 4.2er-Körner oder so.
Ja, das müssen wir schauen.
Aber wenn wir von 4K reden, dann ist es immer Linux 4er,
4.6-Körner. Ja, also ich bin auch 4K 1.13 bei mir.
Sehr gut. Auf jeden Fall gibt es da so einen Blogpost, wo sie gesagt haben, H265 ist total cool. Ich habe geschaut, die Encoder sind immer fies langsam dafür, wenn du nicht so Hardware-Encoding irgendwie noch
mitmachst. Aber niemand interessiert es, weil man wartet einfach auf die Linux-Distribution, bis die das fertig encodet
haben. Dekodieren geht so mäßig. Das Problem ist halt, dass die ganzen Abspielgeräte, also ich habe es irgendwie auf Plex versucht. Plex hatte irgendwie, wollten die Support einbauen oder gibt es irgendeinen Branch, der den hat, und das ist alles noch ein bisschen mäßig unterstützt, gerade auch die ganzen kleinen Steinkisten.
Aber XBMC und so geht schon einfach so?
Ja gut, also dekodieren kann das halt, aber die sind nicht sonderlich performant. Also wenn du es irgendwie auf dem Raspberry Pi schauen willst, dann müssen die wahrscheinlich noch ein bisschen
rödeln. Einfach nichts auf dem Raspberry Pi schauen. Du kannst dir das iPhone Shuffle holen und da kannst du es dann
genau. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut, Videokodierungszeug. H265, der benutzt wahrscheinlich, also der kann Hardware-Decoding, kann der wahrscheinlich immer noch irgendwie diese ganzen DCT-Geschichten und so, das kannst du wahrscheinlich immer noch verwenden, sobald es da mal Unterstützung gibt. Aber ich glaube, also die sind...
Das wollte ich halt gerade fragen, ob die Decoder dann einfach so schon die Chips benutzen können, die eh schon in der ganzen Hardware drinstecken, oder ob die da irgendwie das Rad neu erfinden müssen, weil die irgendwas komplett revolutionär anders machen.
Gute Frage.
Oder warum kann man nicht auf Grafikkarten encoden?
Ich glaube, also es gab einige Grafikkarten zum Beispiel, die schon Teile davon machen können. Also hier gibt es irgendwie Intel IGP-Treiber, haben das irgendwann neulich drauf gemacht. Und es ist immer noch im Prinzip dieselben Sachen. Also Decoding bei diesem ganzen Videozeug, das sind ja echt nur irgendwie 4 oder 5 Schritte, die du dann nacheinander durchgehst, und die einzelnen Schritte sind immer noch ähnlich. Da könnte jetzt irgendwie ein kleiner neuer Algorithmus zwischen reinkommen, aber du kannst immer noch den Großteil wahrscheinlich in Hardware machen. Aber dafür musst du halt dein ganzes Zeug erstmal wieder updaten, dass der das auch anständig dekodiert und nicht nur so standardmäßig das irgendwie per Software machen will.
Ja.
Da gibt's auch, ich habe direkt mal verlinkt, Preparing for HVAC, gibt's so einen Artikel, wo du, oder der ehemalige Titel war Everything You Need to Know About H265. Den kann man sich mal durchlesen. Ich habe es noch nicht gemacht.
Nvidia hat wohl was, das nennt sich NVENC, und das ist quasi auf GeForce 600er Serie. Ab 2012 haben die das wohl mit eingebaut. Und
es gibt auch CPUs, die das können. Wusste ich gar nicht. Intel QuickSync heißt es, glaube ich. Mhm. Das Problem ist, Plex hat keinen Support für Intel QuickSync. Und die so, da müsste man jetzt aber...
Müsste man sich komische Hardware anschauen, sagt.
Und was, ja, aber was das Gute wäre, viele NAS haben halt irgendeinen Intel-Prozessor, und die Intel-Prozessoren, die sind bei denen nicht so schnell, aber die haben diese Möglichkeit. Mhm. Und jetzt gibt es überall Leute, die irgendwie sich FFmpegs zusammenkompilieren, die dann halt Support dafür haben und dann einfach den bestehenden FFmpeg auf dem NAS ersetzen. Aber, naja.
Kann man schon machen, aber kann sich auch mit
Fuß schießen.
Ja, kann man auch. Ist aber auf jeden Fall H265 ist super gut, ist die Zukunft. Ist quasi wie Linux auf dem Desktop. Nur
funktioniert schon.
Funktioniert schon.
Und man kann es runterladen.
Richtig. Gut.
Finde ich gut.
Flighty, Google AI Go.
Go!
Go, go, go.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, Google Research hat jetzt irgendwelche Papers veröffentlicht, wo sie sagen, ey, sie haben jetzt eine AI gebaut, die Menschen in Go schlagen kann. Und genau. Zwar relativ zuverlässig.
Und zwar nicht nur irgendwelche Menschen, sondern professionelle Go-Spieler. Und zwar irgendwie einer von der Europameister, glaube ich, in Go. Ich weiß, er sagt halt nichts aus.
Wenn also, wie der Europameister in Tischtennis.
Ja, genau. Also das ist auch quasi wie die Europameister in StarCraft oder so.
Vergleichbar
einfach. Okay.
Ja, wobei Go ist halt im Gegensatz zu Schach ein Problem oder ein Spiel, was bis jetzt von Computern noch nicht so richtig trivial lösbar war. Also ich meine, Schach ist ja irgendwie schon seit 20 Jahren irgendwie schlagen Computer da irgendwie Menschen und in Go hat das bis jetzt noch nie so richtig funktioniert, weil du halt, also Go ist eigentlich relativ simpel, aber du hast halt pro Schritt unendlich viele oder sehr, sehr viele, sagen wir mal, mögliche Schritte, die du machen könntest und das ist halt auch nicht so ganz trivial, die jetzt zu gewichten und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt irgendwie noch gar nicht gelesen, wie sie das hingekriegt haben, was da irgendwie besonders dran ist, was für Algorithmen die einsetzen, aber es scheint jetzt irgendwie...
Ich glaube, sie haben einfach mehr Energie draufgeworfen.
Ja.
Also mit einfach mehr Rechenleistung und
Das Problem war, dass Go ist gelöst, aber das Problem ist, dass bei Go kannst du so verschiedene Feldgrößen haben. Und ich glaube, 5 auf 5 haben sie gelöst, da haben sie einfach alles durchgerödelt und sie können, egal was du machst, immer gewinnen.
Ja. So wie Tic-Tac-Toe quasi.
Genau, richtig. Und aber normalerweise spielen Menschen auf 19 auf 19, was ein bisschen härter ist.
Ja, also ich glaube, ich habe irgendwie so ein kleines Go-Feld. Ich habe mir irgendwie so auch mal sowas gekauft und ich weiß gar nicht mehr, es war 15 auf 15, glaube ich, oder
genau,
so. 12 mal 12, glaube ich. Ja. Ja, und das Problem ist halt, mit Größe des, je größer das Feld ist, je exponentiell schwieriger wird es halt, dieses Problem zu lösen, weil je mehr Möglichkeiten hast du, irgendwelche Steine zu positionieren.
Genau, aber also so wie sie es gemacht haben, kann man das wohl auch verteilen auf mehrere Maschinen und dann wird quasi der Algorithmus noch super mehr besser.
Kann
auch härter gewinnen.
Ich wäre erst beeindruckt, wenn der Algorithmus mich wirklich einfach puncht. Weil das ist einfach der einzige Art zu gewinnen, immer in Go, ist, wenn den Opponenten
einfach Table flippen. So. Fuck you.
Nee, ich meine, was ich cool finden würde, ist, wenn der Algorithmus selbst auch in Go geschrieben ist. Bam.
Algorithmus.
Ja. Ja, ich meine, das ist von Google. Da ist es nicht so unwahrscheinlich, dass die es vielleicht sogar in Go implementiert haben. Aber, ja.
Okay, ja, dann lass mal durchgehen.
Ja, ist okay, wir lachen gleich. Du hast schon vorgelacht.
Das ist Delay.
Ja.
Achso, genau. Was ich ganz lustig fand, Twitter hat irgendwie 10 Stunden vorher geschrieben, so, ja, wir haben voll die tollen Ideen für AI und so und wenn wir gut sind, dann schaffen wir es bald, auch einen Menschen in Go zu schlagen. Und Google 10 Stunden später so, lololol, ist fertig. Und das fand ich ziemlich lustig eigentlich.
Ja. Schön.
Naja.
Cool. Chrome für iOS, jetzt auch endlich mit
WebView. WK WebView, ja. Also Chrome für iOS ist ja ein Browser, Alternativbrowser unter iOS. Und das Problem an dem Ganzen ist, du kannst quasi nicht deine eigene Rendering-Engine bauen. Sondern man hat halt bisher immer die WebView von UIKit benutzt. Die hieß früher eben UI WebView. Und die hat entsprechende Limitations, zum Beispiel, dass sie nicht irgendwie, wie heißt das, out of process oder so gehen kann. Also die kann, das muss halt alles in einem Prozess gerendert werden. Und da war halt der Safari dann dem Chrome immer vorne draus, weil der hat halt schon die neue Mega-Rendering-Engine, die hier über Prozessgrenzen hinweg und so gehen darf, weil die ist ja von Apple und ist ja sicher. So.
Safe.
Und in iOS 8 gab es dann eben WK WebView, das heißt vom WebKit Framework aus eine WebView Klasse von Apple und die hat das Ganze entsprechend gelöst, also die ist im Prinzip die schnelle Rendering Engine, die dann auch hier prozessübergreifend und Interprozesskommunikation und so machen darf. Und dann haben halt alle gedacht, so, UI WebView durch WK WebView ersetzen, ist ja nur 2 Buchstaben, geht ja schnell. Und dem ist halt natürlich nicht so. ist speziell Chrome, der sich ja immer schon dadurch ausgezeichnet hat von Google-Seite aus, dass sie noch irgendwie ein bisschen selber ein bisschen mehr SSL-Zertifikat-Validierung machen und da noch ein bisschen selber dran rumfuschen wollen, denen fiel das eben nicht so leicht, dass sie da einfach mal WK-Webview benutzen.
Mhm.
Also diese zwei Zeichen geändert, das war halt damit nicht getan. Und deshalb hat es jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber sie haben dran gearbeitet und mittlerweile gibt es auch iOS 9 und ich habe mal von anderen Entwicklern gehört, die da mitgearbeitet haben, ist das, wie es so häufig bei Apple ist, ja, also in iOS 8 wurde WK-Webview eingeführt, war aber in vielerlei Hinsicht noch ein Bugfest. Jetzt mit iOS 9 ist es stabil und gut für Entwickler benutzbar und die gröbsten Fehler sind anscheinend ausgeräumt.
Mhm.
Und deswegen kann man wohl auch jetzt unter anderem deswegen in Chrome auch WK-Webview verwenden. Das sorgt zum einen mal eben für eine viel höhere Performance, weil eben diese schnelle Rendering-Engine benutzt werden kann. Und das ist einfach mein Lieblingschart, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt von Google ist oder von TechCrunch, von dem ich hier den Artikel verlinkt habe. Das ist einfach nur so ein Bar-Chart, das sind zwei Bars nebeneinander und das ist so Old Chrome und iOS und New Chrome und iOS und von den Werten der Bars sind es halt irgendwie so, ja, okay, also es geht um die Crashes, wie oft Chrome crasht und da von den Werten her ist es halt so, ja, wird das neue crasht 70% weniger oft. Aber nice. Was ist der Referenzwert?
Also ich kann sagen von meiner Freundin, das Ding crasht ganz schön oft und 70% weniger wäre weniger dann.
Das ist ja
schon eine gute Sache eigentlich.
Was du nicht weißt, ist, dass deine Freundin wirklich der Referenzwert ist.
Ja,
Google, so. Google hat da angerufen und gesagt, können wir bei dir den Referenzwert auf deinen Chrome machen? Und dann,
und nice, 70% weniger.
Ich sag Ihnen jetzt einfach mal, ich glaube, das sind 70% weniger.
Genau. Ja. Wie oft, wie viel Prozent weniger crasht denn der Chrome jetzt? Sie fragen es einfach von Hand so, ja. 70% wohl.
Ja, auf einer Skala von 1 bis 100. 70. Wie viel Prozent, was? Nein.
70.
Das ist gut. Diese WK-Webview hat ja dann auch, da gab es doch irgendwie Ewigkeiten dieses Problem, wo die Nitro JavaScript Engine, das war 8 Nitro. Jahre her sicher.
Ja, das war der Punkt. Also diese Engine konnte nicht in UI-Webview eingesetzt werden, weil das alles in einem Prozess bleiben musste.
Gab es da nicht irgendwie iOS 8 irgendwas? Nein, vielleicht
war da irgendwas anderes.
Genau, nee, aber da gab es irgendwas anderes noch damals.
Ja, es gab so ein JavaScript Core Framework noch dazu, aber das war dann auch nicht Nitro, sondern es war halt auch irgendwie so.
Okay, vielleicht war es das.
Ja. Und also das Fiese an der ganzen Sache ist, es gibt ja immer noch diese ein bisschen bescheuerte Regel von Apple, dass eine App selber keinen Code nachladen darf.
Mhm.
Ja, und wenn sie sowas zum Beispiel wenn sie JavaScript nachlädt oder ich glaube auch Lua oder so, das ist so halbwegs akzeptiert von Apple.
Weil das keine echten Programmiersprachen
sind. Nee, Lua ist einfach nur ein Scheiß. Und das kann man auch nachladen. So wie Beta.
Scheiß kann man auch nachladen. Auf einem Level mit CSS.
Genau.
HTML, also, JavaScript, CSS. Alles ist
genau. Also Scripting ist halt hart unterbunden. Und deshalb, das war auch so ein Problem, warum also viele aus, sag ich mal, rechtlichen, im Sinne von App Store technisch rechtlichen Gründen, sich Leute gescheut haben, da eigene Browser-Engines auch zu entwickeln. Und ich glaube auch, es ist halt nicht so einfach, so eine Browser-Engine mal kurz runter zu skalieren auf so einen kleinen. Also ich weiß, es gibt jetzt hier auch Firefox doch irgendwie, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Firefox für iOS, so.
Endlich.
Und von denen habe ich da noch keine Aussage zugelesen, ob das ihr die eigene Rendering-Engine ist, was ich nicht glaube, weil Gecko kriegt doch keiner runter skaliert auf Firefox. Auf iOS?
Ja, auch auf Firefox nicht.
Auch auf Firefox nicht.
Nix.
Oder ob das hier einfach nur
eine
Webview benutzt.
Das ist viel zu fucking langsam, Mann.
Okay, gut.
Es ist Open Source, ich weiß, ich könnte nachschauen, ich bin zu faul dafür, ganz einfach.
Sehr gut.
Es ist einfach immer, ja.
Ja, erzähl uns doch mal lieber was über Holländer.
Achso, doch, ich benutze Firefox,
habe ich gerade. Niederländer, genau genommen.
Die
wollen Niederländer genannt werden.
Ein Superset von Holländern.
Die netten Niederländer. Die haben was Interessantes angestoßen und zwar, die haben den Verbraucherschutzbund, also so wie bei uns hier Verbraucherzentrale Bundesverband oder so, haben die dort einen Verbraucherverband, der heißt dort Konsumentenbond.
James
Konsumentenbond ermittelt gegen Samsung. Zwar, die wollen ein Mustergerichtsverfahren anstrengen gegen Samsung mit der Begründung, Samsung als weltweit größter Android-Geräte-Smartphone-Verkäufer, Hersteller und Verkäufer, A, aktualisiert seine Devices nicht regelmäßig und rechtzeitig auf die neueste Android-Version und lässt damit Kunden, sage ich mal, ungeschützt vor Sicherheitslücken. Und B, neben dem, dass sie es überhaupt nicht tun, ist B, selbst wenn sie es tun, ist ihre Update-Politik schleierhaft. Und also es ist halt so dieses, ne, ich habe jetzt heute auch irgendwie, nicht Samsung, aber ich habe jetzt heute irgendwie ein Motorola-Handy gekauft für jemanden. Da steht dann halt auch so, ja, kommt jetzt gerade mit Android Lollipop 5.1.1? Ja, ja, irgendwann kommt dann auch Marshmallow 6.0. Irgendwann. Ja, mit irgendeiner von Moto zugekrepelten Version. Und die von dem Konsumentenbund in den Niederlanden haben sich eben gesagt, okay, wir machen A, eine Kampagne, die heißt Updaten. Da haben sie eine sehr nette Subpage bei sich dazu, die auch so dem Normal-Nicht-Nerd-User erklärt, warum er sein Handy updaten soll und was da wichtig
vielleicht
ist.
Vielleicht ist es auch tatsächlich Hornischen heißt Updaten.
Kann auch sein.
Das heißt dann irgendwas.
Updaten, ja, das heißt wahrscheinlich irgendwie sowas wie aktualisieren, möglicherweise. Und neben dem Ganzen verklagen sie einfach mal so mustergültig mal Samsung. Also sie haben auch gesagt, es geht ihnen jetzt nicht nur gegen Samsung, sondern gegen alle. Aber die sind halt der, gegen den man am medienwirksamsten auch unter anderem vorgehen kann. Sie haben eine Klage vorbereitet. Ich glaube, die ist noch nicht weiter.
Kann da keiner lesen.
Nee. Sorry, ich habe nur, ich bin mir auf die Seite gegangen.
Ja,
und steht da
ja,
Konsumentenbond macht Gebrüch von Cookies.
Ich sehe
Cookie Beleid. Geht unten.
Instant Smile auf Marks Gesicht. Das ist einfach so.
Sorry, ich finde es immer.
Das ist so wie bei Sheldon. Sheldon hat ein Koala-Gesicht und Mark hat ein niederländisches Webseiten-Gesicht.
Oh, das heißt bei den Akkord und Net-Akkord. Net-Akkord.
Net-Akkord.
Ich bin ein Net-Akkord.
Akkord. Ja. Sorry, ja.
Also ich meine. Das ist ja schon irgendein Problem,
ja,
oder?
Ja, das ist gut. Besonders, weil die auch immer lügen. Die sagen immer, ja, das kommt definitiv. Und dann
kommt
8 Jahre
morgen.
Später. Ja, so, ja, ja, vielleicht. Und
ja, oder
jetzt
halt
haben
so
es an T-Mobile gegeben. Und T-Mobile dann so 3 Monate später.
Jetzt ist der Weiß nicht mehr verkauft. Das ist auch scheißegal.
Wir haben gerade festgestellt, wir verkaufen doch lieber neue Handys. Scheiß auf die alten. Ne?
Und ja. Android ist ja auch, also die Anzahl an irgendwie, kann von jeder Webseite gepwnt werden, ist ja weniger als... mehr, aber
ich hasse,
mehr als weniger.
Ich hasse zum Beispiel deswegen unter anderem Motorola sehr mit Inbrunst, weil sie irgendwie immer das Ganze dann irgendwie hier Moto und lalala umbetiteln und dann ihre eigenen Versionsnummern vergeben. Oh. Ja, also es ist halt nicht so, dass sie es irgendwie machen wie, keine Ahnung, bei Linux-Paketen hier irgendwie, installierst hier dann Nginx oder so und dann hat er eine Versionsnummer und weil es Ubuntu ist, hast du hinten noch so ein Ubuntu-Patch-Level, lalala. So, also du hast halt die Version und dann noch hinten dran eine zweite Nummerierung der Anpassung, sondern Motorola sagt so, ja, wir laden dir eine neue Version runter von deinem Betriebssystem. Version 23.2.42.1.
Ja,
was unter
eigentlich
der Haube heißt, irgendwie Android 5.1 Lollipop mal, ich weiß nicht, Quersumme draus bilden oder
3 Patches reingefrickelt.
Also vollkommen aberwitzig. Und ich habe halt keine Lust, mich ständig über Webseiten da informieren zu müssen, was ich da jetzt gerade runterlade. Weil in der Regel ist es nicht, dass ich ein großes Android-Update runterlade, sondern nur neue GIFs von denen ihren Apps, die da drin sind.
GIFs, Mann.
GIFs, ja.
Hat der Typ gesagt, dass er erfunden hat.
Genau, als wusste ich
dich mal.
Junge.
Ja. Hey, Junge. Also, das ist eine Sache, auf die ich auf jeden Fall achten werde.
Ja, ich, also immer. Nexus,
was da so weitergeht, allein schon,
Nexus
weil
Nexus sein für die einzige
Mitte war. Ja, ach, Nexus-Geräte, können wir gerade vielleicht noch ein bisschen Werbung machen. Nexus-Geräte sind gerade billiger.
Supergeil.
Wirklich?
350 kriegst du das neue.
Für Nexus 350 das Nexus 5X anstatt 430.
Ja.
Nachdem sie, also sie wurden dem letzten erst von 480 auf 430 gesenkt. Dauerhaft.
Mhm.
Und jetzt gibt's bis zum 12. Februar eine Aktion im Google Nexus Play Dingster Store.
Mhm.
Geräte Device Store. Wo du das Nexus 5X für irgendwie 350 Euro bekommst. Also die kleinste Variante. Was sind das? 8 oder 16,
16
Gigabyte oder 8, Megabyte? 6, 8, oder
sonst das könnte ich dann sogar mit Google Fi verwenden, weil das ja unterstützt wird und so.
Ja. Ja. Kannst du zum Beispiel ein Internet of Things Device draus bauen, hast du auch noch ein Display, ja?
Ja, das ist ja schon geil. Und nicht nur ein Shuffle-Button.
Mit Multitouch.
Schon echt praktisch
ist. Wie Internet of Shit.
Ja. Also finde ich super, weil
Internet of Shit better, besser Twitter.
Also mit 300, also mit einfach einer 3 vorne kommt das die Nexus-Geräte auch immer in eine Reichweite, wo man auch den normalen Android-DAOs das einigermaßen verticken kann.
Genau. Also ich habe das
Nexus, so,
Nexus 5 auch zu dem Preis gekauft, aber da war es halt der Startpreis, auch 350. Und das war eigentlich ein echt guter Preis.
Ja, das 5X war schon ganz schön teuer.
Ja, das war zu teuer noch.
Hat schon immer noch miese Single-Core-Performance irgendwie. Hauptsache 8 Kerne.
Ist doch scheißegal, Mann. Hauptsache du kannst damit irgendwie stürzt nicht die ganze Zeit ab oder so ein Quatsch.
Hauptsache, du kannst damit nicht abstürzen.
Ja, Hauptsache, du kannst damit nicht 70% weniger nicht abstürzen oder so.
Der Benchmark dafür.
Ja. Ja.
Gut.
Nee, aber die nächste Weise ist schon die ist richtige Mitte der Wahl, wenn man einfach ein Telefon haben will, was funktioniert. Und 53 ist ein guter Preis.
Und das wird dann vielleicht sogar auf Windows 10 laufen, habe ich gehört.
Wenn speaking of Update-Politik.
Ja, wenn du das nächste Device kaufst mit Prozessoren und so.
Ja. Also Microsoft versucht sich mal in einer neuen Strategie, das Thema alte Zöpfe abzuschneiden. Das war ja irgendwie, glaube ich, immer ein Thema bei Microsoft, dass sie immer Altlasten mit sich geschleppt haben und deswegen Windows auch so viel Bloatware gibt. Haben sie natürlich nie offiziell so gesagt.
Das ist ein bisschen so Assembler, was dann am Source Code ist.
Aber was sie jetzt offiziell verlautbaren lassen, ist, dass sie zukünftige Prozessorgenerationen, also jetzt noch einmal Skylake, aber dann ist Schluss, werden sie nicht mehr unterstützen, außer unter Windows 10. Also nur noch, was weiß ich, Windows 10 bekommt noch Updates oder Treiber oder Support für neue Prozessorgenerationen von Intel und was, von wem alles halt so. Aber Windows 8 und 8.1 bekommen keine Updates mehr.
Inwiefern muss man die denn explizit supporten?
Spezielle so Funktionen.
x86, 64 Standard?
Das ist ein Teil davon. Also der Teil ist der Befehlssatz und das andere sind halt die ganzen Extensions.
Wir warten jetzt kurz auf
Flyby. Aber die muss man ja nicht unbedingt implementieren. Das kann man ja auch in Software machen, im Zweifelsfall.
Ja, aber dann hast du einen Performanceverlust.
Ja, schon, aber ja gut, ich denke mir halt auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir jetzt einen super neuen High-End-Prozessor kaufst und dann einen Windows, darauf einen Windows 8 laufen lassen willst?
12%.
Na, ich würde sagen, er hat 70% weniger, so würde ich sagen.
70% weniger. Ich finde es halt insofern eine interessante Strategie, weil sie dadurch auf einem Level das entscheiden können, das den Benutzer erstmal nicht so schert, aber es ihm wahrscheinlich schon die Arbeit leichter macht. Und das andere, ich denke, das geht so in Richtung Flotte. Also das geht halt in Richtung viele Unternehmen, die vielleicht haben irgendwelche krassen Strategen bei Microsoft, ich weiß nicht, gerade ausgemacht, dass jetzt demnächst ein paar große Kunden ihre Hardwareflotte irgendwie umstellen wollen. Ich meine, das passiert immer wieder in so Generationen, ja, dass da irgendwie Rechner umgestellt werden, neue beschafft werden. Und dass sie vielleicht dadurch, dass die jetzt dann Skylake oder hoffen, dass dann, wenn dann die nächste Hardware-Generation kommt, kriegen sie nochmal einen Schwappen an Leute, also an Unternehmenskunden, die auf Windows 10 wechseln müssen.
Ja, wird ja auch Zeit, ne?
Ja.
Ich finde es gut eigentlich, dass die müssen irgendwas machen, weil jetzt bin ich ja wieder hier in Deutschland. Natürlich, wenn ich nach Deutschland komme, muss ich immer Support für jeden machen und ich sehe immer die alten Windows und so. Ja. Ist auch schon 8 Jahre alt.
Und das, was man auch dabei nicht vergessen darf, ist natürlich, dass Windows ab Windows 10 ja so einen Universal-Ansatz hat. Das heißt, wir reden nicht mehr nur von PCs, sondern wir reden auch von Smartphones.
Windows Phone, Mobile Phone.
Und so weiter. Und da gibt es ja auch ständig neue Prozessorarchitekturen. Andauernd. Andauernd. V7S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Millionen, ARM 64, 128 und so weiter. Nein. Spaß beiseite. Das ist einfach eine größere Basis, um die es da geht.
Ja. Gute Sache.
So.
Gute Sache.
Lesen wir.
Ja.
Oder rufen wir zum Lesen auf.
Okay. Vielleicht und ich machen jetzt den Tandem hier.
Den Ping-Pong.
Mein erster Read ist von Brian Cantrell, der Typ, der D-Trace erfunden hat und bei Joint jetzt als CTO oder VP of Engineering.
CTO.
Wer auch immer, auf jeden Fall coole Socke und der rantet auch immer so gut und vergleicht Oracle immer mit den Nazis in seinen Präsentationen. Und der hat einen Artikel drüber geschrieben, also da gibt es jetzt die ganzen Leute, die sagen, oh, Unikernel ist so total gut, lass mal Mirage OS machen und
was ist denn ein Unikernel? Ich habe das nicht so wirklich verstanden.
Ein Unikernel ist doof. Aber die Idee dahinter ist, wir lassen doch jetzt...
Alles in Kernel rein, oder?
Genau, also das läuft alles in Ring Zero, in diesem untersten
Parameterset.
Es gibt keine Programme, es gibt gar nichts, es gibt nur dein Ding, das gebootet wird und die jumpen da direkt rein.
Ja, und es gibt die Idee ist so, du hast hier so einen Container und da läuft deine App drin und nur deine App, oder?
Nee, ist nicht mal ein Container. Also du hast keine Virtualisierung, du bootest in deine App. Da gibt es kein Betriebssystem, da gibt es meist kein Dateisystem wirklich, sondern das ist also Load Balancer oder so. Kannst du da vielleicht drin machen, dass du sagst, ich starte das Ding, der geht in meinen Boot-Sektor rein und dann springt der in meinen Unikernel. das Ding ist dann unendlich schlank. Da hast du alles reinkompiliert, also da ist dein OpenSSL mit reinkompiliert oder meistens ist dann, weil das komische Leute sind, schreiben die alle in OCaml oder sowas in der Art. Mhm. Und es gibt einfach keine Libraries, kein gar nichts. Du bist direkt so bare-metal-mäßig drauf. Eventuell gibt es noch die VM von einer Sprache deiner Wahl.
Quasi ist, als wenn du dein komplettes Betriebssystem statisch kompilierst.
Genau, nur dass du nicht mal mehr wirklich ein Betriebssystem hast, weil es gibt keine anderen Benutzer, es gibt keine Init-Manager.
Ja, ja, nee, also du bootest quasi in deine statische Binary rein.
Genau, du bootest in die statische Binary und er erzählt jetzt in diesem Ding so ein bisschen erstmal, was so die 3-4 Vorteile von Unikernel sind. Also der sagt dann, ja, die Leute sagen normal so, ja, das, die Performance, weil du diese Context-Switches von User-Kernel nicht mehr hast, weil du einfach nur fucking im Kernel läufst.
Ja.
Und dann sagen sie, ja, und außerdem sind die auch natürlich sicherer, weil das A, weniger Code ist, weil du nicht den ganzen Krepel unten drunter hast und nicht die ganzen Libraries, was aber, ich meine, ja, dann kannst du das Programm aber auch einfach so schreiben, dass dir das alles nicht benutzt und dann musst du die gar nicht installieren. Und er schreibt dann auch noch, also das sind so die drei Sachen, die er durchgeht, als drittes, dass Unikernel halt kleiner sind und weniger Code haben, aber du kannst auch normale Kernel mit weniger Code machen und hast dann halt denselben Aufwand wie Unikernel und das ist auch doof.
Du kannst die Sachen quasi nicht reinkompilieren in deinen Kernel.
Genau, und er erzählt halt so, dass ja, viele von den Dingen, Performance und Sicherheit, das haben die mit irgendwie Jails in FreeBSD oder in Solaris hatten die schon lange. Jails haben ungefähr so ziemlich gar keinen Performance-Overhead und sind immer noch sehr sicher dafür und wurden auch eigentlich, werden nicht so wirklich geknackt. Und er erzählt halt immer so ein bisschen, stellt so die Vergleiche an und sagt dann so, ja, hier und Unikernel-Nachteil ist dann zum Beispiel, ja, du kannst zum Beispiel in Unikernel nicht debuggen.
Ja.
Wenn dein Unikernel Netzwerkprobleme hat, dann hast du einfach mal ausgeschissen. Wenn dein Unikernel irgendwie Netstart, nein, TC wieder, nein, S-Trace, nein, Ping, nein, PS, nein. Du hast einfach keinerlei Infos, einfach gar nichts.
Ja.
Und auch die coolen neuen Sachen hast du auch nicht. Und
hört sich ein bisschen an wie ein Embedded Device dann.
Ja, richtig.
Nur, dass du auf Embedded Devices dann noch PS und so den ganzen Krempel hast. Weil du aus Versehen Busybox mit reingebaut hast, weil es sonst nicht startet.
Richtig. Und also ist ein guter Artikel, den man mal durchlesen kann. Und
ja, vergleicht es an irgendeiner Stelle auch mit DOS, oder? Dass du quasi so eine DOS-Applikation startest, wo du quasi alles fertig hast.
Er sagt halt NoOS, was recht nahe an DOS,
okay.
MS-DOS, keine Ahnung. Ja, aber es ist so die Idee und cooler Artikel würde ich empfehlen. Brian Cantrell macht eigentlich immer ganz interessante Sachen und gerade wenn es so um Kernel und ich meine, er hat D-Trace erfunden, der kann ja gut sein.
Der kann nur
gut sein.
Der muss gut sein. Flighty, TypeScript, bam.
Genau, ich habe hier ein E-Book auf gitbooks.io gefunden über TypeScript und das ist free und open source und du kannst das als EPUB, als PDF und als Mobi und als Webversion runterladen, beziehungsweise die Webversion im Browser angucken und ja, ist ganz cool, hab schon ein paar Kapitel daraus gelesen, liest sich ganz gut, kostet nix.
TypeScript. Gitbook.com, Writing Documentation Made Easy.
Ja. Also das hat jetzt irgendwie scheinbar auch so eine Plattform, wo du halt dann ja hier E-Books veröffentlichen kannst.
Unlimited Public Books Free. Ja, ist so GitHub, nur mit Markdown wahrscheinlich und anderem Zeug. Cool.
Ja, also die haben da noch so ein bisschen so ein Bild-Zeug außenrum gebaut, dass du dir halt die EPUBs und die PDFs und so bauen kannst. Ein bisschen Tooling für. Und ja.
Finde ich cool. TypeScript. Ja,
TypeScript, genau. Kann man sich mal angucken, wenn man da Bock drauf hat. Macht irgendwie, also ich finde es jetzt ästhetisch nicht so hübsch wie jetzt zum Beispiel Ruby, aber ist schon irgendwie eine ganz nette Sprache. So.
Also ich, ich finde es immer ein bisschen komisch, dass quasi um dieses ganze JavaScript-Zeug so viel Krempel umgebaut wird, nur weil JavaScript einfach so scheiße ist.
Nee, es ist halt überall.
Ja, andererseits genau, würde um Assembler immer so viel Creme geben, weil Assembler scheiße
ist. Halt auch Assembler hat halt einen anderen Use Case in dem Fall.
JavaScript auch, Buttons animieren.
Ja, es gibt halt niemanden mehr, der Assembler schreibt, außer derjenige, der tut mir halt leid. Aber in JavaScript gibt es noch genug Leute, die das auch machen. Weil es gibt, also wenn du quasi TypeScript haben willst, dann musst du dir quasi schon als Entwickler vorher überlegen, so, ja, okay, ich kompiliere das dann später irgendwie runter und dann mit Debugging muss ich dann auch schauen, dass ich irgendwelche komischen Map-Files und so einen Quatsch habe.
Ja.
Und das ist ja eigentlich alles voll der Quatsch, anstatt dass man das einmal richtig baut. Aber das ist ja
ich frage mich, ob Ben eigentlich das so gedacht hat. Der hat dann gesagt, hey, Leute, guck mal, ich habe so ein Ding gebaut, wo du Buttons mit animieren kannst. Und dann kommt dann so eine Spong
dahinter. Ben wollte eigentlich einen Lisp-Interpreter bauen.
Hätte man machen sollen einfach.
Ja, genau.
Nee, der wollte tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, wollte der tatsächlich einen Lisp bauen. Da hat es irgendwelchen Marketing-Leuten gezeigt und haben gedacht, oh Gott, so viele Klammern, so, und dann gesagt, mach doch mal, dass es aussieht wie Java.
Ja, also es gibt auch
das ist jetzt meine total unqualifizierte Version von dem, was da vielleicht irgendwann
ich glaub, mal passiert. Ich glaube, der Pleidi hat einfach nicht recht, sondern das ist einfach der längste, praktischste Trolling-Versuch
von
Brendan Eich.
Kein Versuch.
Die trollen ihn einfach seit zwei Jahrzehnten und dann sagt Brendan Eich, ich habe so ein Ding gebaut, wo du Buttons mit animieren kannst. Und dann kommt einer hinterm Schrank vor und sagt, lol, ich habe einen Compiler gebaut.
Lass mal Applications bauen.
Ich hab ein Betriebssystem gebaut, das in eine Button-Animiersprache kompiliert. Ja. Lol.
Ich habe mir so einen Webserver geschrieben. Eine Button-Animiersprache. Nice.
Das ist schon ziemlich fieses Trolling.
Habe ich schon erwähnt, dass unser Ersatz-Download-Server auch in JavaScript geschrieben ist?
Also du machst da mit, Flydie. Du trollst mit.
Flydie ist Teil des Jokes.
Flydie ist Teil des Problems. Ja. Sehr gut.
Und Teil der Lösung. Also Teil des Jokes einfach.
Ja, in JavaScript ist das dasselbe. Außer du verwendest vier Gleichzeichen, dann ist das tatsächlich nicht die Lösung.
Kannst du vergleichen.
Ja, bei two alles unter vier Gleichen. Promises. Flydie, auch noch JavaScript jetzt, oder?
Ist es auch wieder so ein JavaScript-Zeug?
Die ja, das trollen. Ist auch so ein JavaScript-Zeug.
Geil,
naja, wenn man asynchrones JavaScript macht, hat man entweder das Problem, entweder man hat irgendwie seine Callback-Pyramide auf Doom, wo man Funktion in Funktion in Funktion verschachtelt, um auf irgendwelche Callbacks zu warten. Also jetzt der typische Fall ist, man möchte irgendwie eine Anfrage zur Datenbank machen, dann möchte man irgendwelche Daten zurückkriegen, dann möchte man vielleicht mit den Daten irgendeinen Webservice aufrufen und dann wieder was in die Datenbank zurückschreiben. Und wenn man sowas dann irgendwie modelliert, kann das sehr painful sein, wenn man einfach irgendwie anonyme Funktionen überall mitgibt und dann Sachen ineinander verschachtelt. Und TypeScript sind da ein ganz nettes Konstrukt, weil du kriegst dann halt einfach im Gegensatz zu dieser ganzen Callback-basierten Geschichte, wo man eine Funktion übergibt und dann sagt, okay, jetzt liest zum Beispiel mal eine Datei und ruft diese Funktion auf, wenn die Datei gelesen ist, bekommst du nämlich ein Objekt zurück. Das kannst du dann durch deinen Code durchreichen, kannst damit machen, was du willst. Und wenn du das Ergebnis dann brauchst, dann rufst du praktisch .wenn auf und gibst dann eine Funktion mit, die dann ausgeführt wird. Das klingt jetzt eigentlich relativ ähnlich, hat aber in der Praxis schon größere Unterschiede. Da ist dieser Artikel ganz cool, weil der erklärt einem einfach mal, wie die Dinger funktionieren und implementiert mal eine naive Version von der eigenen Promises Library so runter und das kann man mal angucken und es wird auch erklärt, wofür die denn gut sind und was man damit cool machen kann und wie man die kombinieren kann und sind lustige Bilder dabei, lustige Zeichnungen.
Ja, also letztes Mal hatten wir es auch wegen über Monaden und die Präsentation von Douglas Crockford und am Ende will er quasi auch zeigen, dass Promises eigentlich auch nur Monaden sind und das ist alles total easy.
Ja,
und das Video ist auch gut, also da kann man nichts sagen. Aber Douglas Crockford ist halt quasi auch überzeugt von JavaScript und auch Teil des Jokes.
Trollt einfach mit, der Crockford.
Das ist so ein bisschen wie Bielefeld, dieses ganze JavaScript-Ding.
Können wir vielleicht Bielescript? Keine Ahnung. Ist das
Bielescript. Ja, der Crockford hat die Karte zu Bielescript.
Ja.
Also
er hat JSON gemacht und das ist quasi schon eine gute Sache für alle Sachen eigentlich.
Ja, und er hat auch unter anderem JavaScript Good Parts geschrieben.
Ja.
Was viel zu lang geworden ist.
Zwei leere Seiten? Nee.
ganz viele leere Seiten.
Ah, schön. Ich rede jetzt über Tupperware. Zwar habe ich eine Präsentation verlinkt, Tupperware Containerized Deployment at Facebook. Das ist schon ein bisschen älter, das ist von der DockerCon 2014. Aber
Moment, DockerCon oder DockerCron?
DockerCon. DockerCon kannst du nicht machen, weil du keinen Con in einem Docker laufen lassen
sollst. Doch, kannst du.
Kannst alles machen, aber du sollst wahrscheinlich nicht.
Vielleicht doch. Also, außer du hast Systemd, kannst du natürlich auch direkt Systemd Timer nehmen. Ja,
Systemd/Con.
Nee, Timer.
Timer?
Systemd/Timer.
Oh, ja, geil.
Gibt's alles, ist geil. Timer sind viel besser als Con, muss ich mal sagen.
Oh. Kann ich mir die Syntax merken bei Timern?
Ja, nee. Aber du kannst systemd.date oder so.
Kann ich add sagen? Add hour? Add nightly?
Ja, kannst du. Du kannst einfach nur hourly und daily sagen. Du brauchst kein Add-Zeichen dafür.
Problem. Problem gelöst. Auf jeden Fall ist die Präsentation ganz cool. Tupperware ist Facebooks internes Containerization, Deployment, automatisches Management, bla bla. Und die Präsentation redet so ein bisschen drüber, wie die das Ganze gebaut haben. Dass es am Anfang irgendwie so ganz fiese CH-Routes waren und sie erzählen so ein bisschen drüber, wie, was sie für ein Ökosystem da drum gebaut haben, wie ihr Sandboxing im Moment läuft. Es ist eigentlich erstaunlich viel Infos da drin. Und auch so ein bisschen die Motivation. So, wir haben 2 Bazillionen Server und hier ist der Graph, wie viele Server bei uns jeden Tag sterben. Und deswegen brauchen wir was, das automatisch Sachen hin und her schiebt. Und wie machen wir Logging? Sie machen ihr fies hässliches erster Versuch mit Jails in Perl. Haben sie auch noch drauf gemacht.
Sexy. Oh wow.
Ziemlich sexy. Okay. Und dann, dass sie eben über Container gegangen sind und wie ihr Service läuft und wie sie da aus Containern Metriken rauskriegen. Ein echt cooler Talk, gerade wenn man so am sowas bauen ist oder sowas auch mal irgendwie, keine Ahnung, gut, einfach anschauen. Zack, bam.
Ich habe noch den SystemD Time-Definition.
Man 7
System. Und die machen auf jeden Fall mehr Sinn als irgendwie Stern 7
Slash.
Oder was auch immer, 7 Slash.
Ja. Nee, das ist einfach 5-Star would run again.
Sehr genau. Gut. Vielleicht, ich habe noch deinen Promises-Artikel, da gibt es noch einen Why Am I Switching to Promises? Das habe ich wieder hochgezogen. Aber jetzt kannst du da kurz drüber reden. Aber in den
Shownotes. Genau, ist so ein weiterer Artikel, weil man merkt, ich finde gerade Promises gut und sie lösen für mich irgendwie Probleme. Und der Artikel erklärt halt auch so ein paar Sachen, die ganz cool sind. Also zum Beispiel.
Ja. Nee, erzähl weiter.
Zum Beispiel halt auch so eine Geschichte wie Fehlerbehandlung. In Node hast du halt das Problem, entweder du hast ja teilweise synchronen Code und teilweise asynchronen Code, die mischst du manchmal miteinander. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Exception in einem synchronen Code fällt, aber wenn dann ein Fehler in einem asynchronen Code fällt, dann musst du den wieder anders behandeln, weil dann wird an dein Callback wieder irgendwie ein Fehlerobjekt zurückgegeben und so weiter und so fort. Warum Promises hier besser sind und warum die Fehlerbehandlung und schönere Stack Traces und so machen, kann man in diesem Artikel dann sich mal angucken.
Ja, das macht sicher auch Sinn.
Ja.
Finde ich gut. Und ist auf spion.github.io. Das ist so eine Fischerseite, bin ziemlich sicher.
Spion gegen Spion.
Genau, deswegen muss es gut sein.
Was ist grün schottisch Schlüsselloch? Spionat. Okay, Rest and Long-Running Jobs. Flydie, genau, nochmal.
Hatte ich auch noch. Ich bin total durcheinander, weil du jetzt meine Sachen durcheinander kopiert hast. Das ist ganz nett. Da hat
Job,
einer mal so, genau. Da hat einer mal so einen kürzeren Artikel zusammengeschrieben, was man denn tut, wenn man jetzt irgendwie so Dinge hat, die im Hintergrund länger laufen man will da vielleicht als Client drauf reagieren. So, wie man da eine API baut, die irgendwie HTTP-compliant ist, aber länger laufende Prozesse antreibt, oder wie sagt man dazu? Das Ende vom Lied ist einfach, man gibt einen, lass mich mal kurz gucken, man gibt einen HTTP 202 accepted zurück und gibt dann einem Location-Header eine URL zurück, auf die der Client pollen kann und
ja, dann, so habe ich es bisher auch. Und ich meine, sie reden aber auch ein bisschen über irgendwie andere Dinge, wo du nicht unbedingt pollen müsstest.
Das sind noch ein bisschen die RFCs diskutiert, die es so gibt, was man denn so für Möglichkeiten hätte, was man denn so tun könnte. Dann ist noch ein bisschen Q&A und man könnte zum Beispiel auch ein See Other machen mit einem HTTP 303. fand ich ganz, ganz nett. So hat mich mal interessiert, wie man das so implementieren könnte. Das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht für mich spontan. Kann man in ein paar Minuten weglesen, ist nicht viel.
Cool. Ja. Du darfst auch gleich noch das nächste machen, weil ich meinen Doppelpost gelöscht habe. Resolution of the Bitcoin Experiment von Oktskivard.
Genau, der.
Medium Name.
Oktskivard?
Oktskivard.
Octopus Skyward?
Mike Hearn.
Flydi, um was geht's?
Das ist ein sehr länglicher Blogpost von ein ehemaliger Core-Entwickler von diesem ganzen Bitcoin-Zeugs. Und der redet mal drüber, warum er irgendwie Bitcoin mittlerweile als gescheitert ansieht und warum es irgendwie das System so kurz vorm Kollaps steht und warum es Leute gibt, denen das irgendwie vielleicht recht ist, dass es so ist, weil sie da irgendwie mit Geld verdienen und ja, kann man sich einfach mal durchlesen. Ich habe ja so Bitcoin immer nur so ein bisschen von der Seite, schreck von der Seite beobachtet. Ich war ja da nie mit irgendwie aktiv mit beteiligt. Ich habe irgendwie auch keine großen Mengen Bitcoins besessen. Und fand es aber irgendwie so technisch und so aus auch aus sozialen Gründen ganz interessant, was der da so zu erzählen hatte. Ist auch so ein bisschen vielleicht wie so eine, liest sich ein bisschen wie so eine Spionagegeschichte oder sowas oder so ein Krimi so. Ja, jetzt hat der und dann haben die und ja, kann man sich mal angucken. Ich weiß nicht, beschäftigt ihr euch noch mit Bitcoins? Passiert da noch irgendwie was?
Nicht mehr wirklich. Ich schaue irgendwie alle zwei Wochen mal auf den Preis, ob der irgendwie auf $1,000 ist und ich alles verkaufen sollte oder
ja,
ich einfach
weiß, also der beschreibt soll halt auch so Sachen, dass so langsam die Blockchain irgendwie voll wird, aber die Leute sich irgendwie weigern, die Clients oder ja die Clients zu ändern, damit man das tun könnte.
Die Blockchain ist voll, da geht nichts mehr rein, keine Bitcoins.
Pools closed.
No Bitcoin Pools closed.
Ja. Ja, lol, halt Mining Pools closed.
Ja. Das ist total gut.
Und ja, so Geschichten, dass halt was?
Nee, es war lustig.
Nee, das ist ja total, verlinke auch mal zu dem Pool is closed Meme-Artikel.
Oh, damals. Gott, ich bin so alt, ey.
Ja, da kannst du noch
damals als
Hubbo-Hotel Raids machen, 2006.
Das war die gute Zeit.
Okay.
Ja, also fand ich interessant zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel was für ein ob da der Großteil irgendwie persönlicher Rage des Autors ist, weil er da irgendwie keinen Bock auf das Projekt mehr hat oder ob was da tatsächlich dran ist. Ich meine, der verlinkt da auch relativ viele andere Artikel, die wiederum irgendwelche Dinge beschreiben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das alles nachzurecherchieren. Deswegen hat sich ganz gut gelesen, kann ja jeder mal lesen und für sich selbst dann irgendein Urteil bilden.
Habe heute Rates. Damals. Das ist so lustig einfach. Ich bin echt alt, ey. Fuck me.
Sehr gut. Okay.
Das 4chan Rates Habe heute Dressing Up ist ISIS.
Ja, wir haben den Artikel mal verlinkt. Okay, was ich verlinkt habe, sind zwei Artikel über Static Initializer in Java. Static Initializer sind diese Dinger, die ausgeführt werden, wenn deine Klasse vom Classloader irgendwie in die VM gepfeffert wird. Und das Problem ist, dass Static Initializer so ein bisschen komisch sind. Einerseits kann es passieren, dass du Deadlocks in Static Initializern hast. Das ist der erste Artikel, der Static Initializer Deadlock Artikel. No spoilers hier. Und zwar.
Moment, warte, was passiert da? Deadlock?
Kann ich nicht sagen.
Nein, was? Das müsst ihr selber lesen.
Ja, müsst ihr selber lesen. Nee, es kann passieren, dass wenn du zum Beispiel eine Anwendung hast, die zwei Klassen hat und die Klassen verweisen aufeinander, also so eine relationale Datenbankgeschichte von mir aus, dass du irgendwie sagst, ja, mein irgendwie Buch hat Autoren und ein Autor kann mehrere Bücher haben oder sowas in der Art. Und du lädst deine Anwendung und du startest die hoch und du hast dann irgendwelche Threads, die irgendwelche reinkommenden Events verarbeiten. Und der eine Thread lädt halt die Autorenklasse zuerst und der andere Thread lädt die Bücherklasse zuerst. Aber in den statischen Initializern beider Klassen sind Referenzen auf die jeweils andere Klasse. Und stellt sich raus, was der dann versucht ist, er versucht dann, während die eine Klasse lädt, die andere zu laden, aber da ist ein Lock intern in der VM irgendwie auf der Klasse.
Na, weil da die andere noch
und ja, so weiter. Und genau, und dann zeigen die aufeinander und die VM auf einmal kackt halt einfach alles total fies ab und du kriegst nicht mal mehr einen anständigen Stacktrace, wenn du das Ding killst. Also wenn du irgendwie, was ist das, JStacker, wie auch immer das Ding heißt, dass der Stacktrace rauslassen kann, kriegst du nicht mal was Anständiges. Du kannst nicht sehen, wo das im Code wirklich passiert ist. Du kannst eventuell sehen, dass der vielleicht irgendwo im Init noch drin steckt, aber nichts wirklich Genaues, weil der Deadlock wirklich so weit unten in der VM passiert, dass da kein Source Code mehr beteiligt ist.
Willkommen in der Unikernel-Welt. Ja. So sieht's dann aus. Du hast keine Ahnung, was passiert, aber es ist kaputt gegangen.
Ja, das ist sehr schön.
Ja, ist so gut.
Genau. Und das war der erste Blogpost. Also sowas kann passieren und es ist ziemlich nervig zum Debuggen. Habe ich noch nicht mal irgendwie einen schönen Vormittag in Eclipse Memory Analyzer Toolkit. Und
das sind richtig schöne Vormittage, die man in Matsch spielt.
Ja, und der zweite, was ich dann auch noch rausgefunden habe, ist, dass Static Initializer nicht von Hotspot optimiert werden. Bedeutet, wenn du irgendwie viele Klassen hast, die da irgendwie geladen werden, du, kannst du machen, wie du willst. Der Code da drin, der läuft nie durch den JIT-Compiler. Der wird einfach immer auf der langsamsten, untersten Stufe ausgeführt. Und das ist doch auch schön. Wobei der Blogpost von 2012 war, eventuell haben sie das mal geändert, aber ich habe zumindest so spontan nichts gefunden. Static Initializer ist ganz gut eigentlich. Wer war das nächste? War das, was? Ich hätte jetzt eigentlich Meifu gedacht,
haben
aber...
Haben wir noch was?
Warum es Free Shipping aus China gibt.
Genau. Ich habe, weiß nicht genau, wie ich drauf gestoßen bin. Jedenfalls habe ich den Artikel von der Washington Post hier mal verlinkt. Und zwar, The Postal Service is losing millions a year to help you buy cheap stuff from China. Das geht jetzt quasi um die USA hier, aber es fürs deutsche Free Shipping Geschäft ist natürlich genau das Gleiche. Und der beschreibt so ein bisschen, wie das denn überhaupt funktionieren kann, dass du mit Free Shipping irgendwas aus China kaufen kannst, was quasi um die komplette Welt geht, aus China hierher in einem Container irgendwie über 6 Wochen und hier für $1 du aus China was kaufen kannst, was dann hier ankommt.
Es ist Peering quasi.
Genau, also eigentlich ist es sowas wie, wenn man das in der Netzwerkwelt sehen will, wie Peering. Und zwar, das sind solche Handelsabkommen, wo man sagt, okay, ihr dürft billigen Shit zu uns schicken und wir dürfen billigen Shit zu euch schicken. Und
Was total lustig ist, weil ich habe neulich den Artikel A Free Shipping Mystery gelesen, wo der Typ sich einen Knopf für 5 Cent aus China schicken lassen hat.
Und der hat gefragt.
Lol, warum ist denn das überhaupt so?
Wie geht das überhaupt?
Jetzt stellt sich heraus, dass ein Jahr vorher in der Washington Post.
Genau, September 2014 ist quasi schon voll anderthalb.
Ja, super, ich weiß nicht, ob man dem das jetzt schicken sollte. Ich mache es mal nicht.
Nee, also ich glaube, ihm wurde auch geantwortet auf Hacker News.
Sehr gut.
Also genau. Und der Artikel beschreibt es so ein bisschen und das ist quasi, weil diese Verträge so lange gültig sind und nicht geändert werden, weil ansonsten alles zusammenbricht und die Welt untergeht und keine Ahnung was, kann das überhaupt funktionieren, dass du billiger was aus China dir schicken lassen kannst, als dass du es dir innerhalb des Landes schickst.
Macht Sinn.
Interessante Sache auf jeden Fall.
Guter Artikel. Ich habe noch, ihr merkt, ich mache gerade viel mit der JVM. Ich habe einen Artikel, Tuning Espressos JVM Performance. Espresso ist so eine interne Datenbank, die eventuell, ist es schon Open Source, wird es ja Open Source gehen? Nee, ist noch nicht Open Source. Auf jeden Fall gab es da am 15. Januar diesen Jahres einen Artikel von Sean Nguyen, der ein bisschen drüber redet, wie denn Garbage Collection Tuning da gemacht wird und was die einzelnen Dinger bedeuten. Ein bisschen den Übergang vom Concurrent Markin Sweep Collector zum G1 und welche Sachen da geändert werden mussten und was denn dieses Logging von diesen Garbage Collection Pausen, was man da dran sehen kann. Ist eigentlich ganz nett und hat auch irgendwie 2-3 Bilder reingemacht und irgendwie Diagramme und Sachen in Fett und
also,
sowas.
Also ich habe gerade auf den ersten Link dazu geklickt zu Espresso und Espresso füllt die Lücke zwischen Oracle und Voldemort. Ich hab's nicht verstanden. Voldemort
ist ein Key-Value-Store, der ist Open Source, der ist bei LinkedIn entwickelt worden, so ein verteiltes Ding.
Und das ist quasi dazwischen. Also, ja, das ja ist aber zwischen Oracle und Voldemort habe ich gedacht, das ist nicht so viel Platz eigentlich.
Nee, Espresso ist Key-Value.
Das wissen wir doch alle.
Richtig. Espresso ist, Voldemort ist Key-Value, Oracle ist literally Hitler und in der Mitte ist dann Espresso, was also so eine Dokumenten-Datenbank ist.
Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass Oracle literally Voldemort ist.
Ja, interessanterweise benutzt es InnoDB als Storage Engine. Oder es benutzt MySQL als Storage Engine mit InnoDB.
Okay.
Ist ein bisschen crazy.
Warum benutzt man da nicht eigentlich? Was haben wir? Nee, ist okay,
ja,
super.
Nee.
lass lieber.
Es ist gut.
Kein Kommentar.
Er hat das O-Wort gesagt.
Ja. Oracle. Genau, auf jeden Fall ist ein ganz guter Blogpost, nett zum Durchlesen. Und wo wir gerade bei so Datenbankgeschichten sind und bla, ist der nächste und einer der letzten Lesefuß hier. Facebook Time Series Storage. Das ist ein Blogpost, der auf das eigentliche Gorilla-Paper verlinkt.
Gorilla.
Das Gorilla ist Facebooks In-Memory Time Series Database. Und da sind ein paar coole Sachen drin. Gorilla macht so, die machen Time Series, also wenn du normalerweise irgendwie zum Beispiel deine CPU-Last ausgibst und dann immer sagst 12%, 12%, 14%, 12%. Ja, ja, ja. Und die haben in Gorilla ein paar coole Sachen drin, zum Beispiel benutzen die Delta-of-Delta-Compression. Also die machen so, anstatt immer 12, 12, 12, 14 zu schreiben, machen die einfach den Unterschied vom vorherigen Wert, den du dann kleiner encoden kannst, weil du nicht 12 schreiben musst, sondern noch 1.
Das ist so ein bisschen wie Compression.
So ja, ist so, so Run-Length Compression, Zip Compression, sowas in der Art, nur dass die das halt noch ein bisschen weitergetrieben haben, dass sie irgendwie
speziell für
dann am Ende statt nur ein Delta zu machen, machen sie Deltas von Deltas, also so wie so I-Frames und P-Frames ein bisschen in MPEG. Das ist ziemlich cool und sie also können da normalerweise 64-Bit in Faktor von 12 runter komprimieren. Und es sind noch ein paar andere Sachen drin, wie sie da effizient Sachen speichern. Kann man sich mal durchlesen. Das ist ganz nett.
Ja.
Also außerdem heißt es Gorilla. Von da muss cool sein.
Ja.
Ist gorilla.bass.
Bass.
Bass.
Bats.
Kannst du den Q-Basic laden. Achso,
Bats.
Und dann kannst du dann Affen können Bananen auf sich werfen.
Das,
auch.
Das ist ja geil.
Glaube ich.
Kannst du auch direkt den Unikernel laden.
Oder? Holy fuck. Klingt gut.
Aber das braucht man auch erst, wenn man irgendwie eine Bazillion Computer hat, oder? Das ist ja immer das Gleiche mit diesen super optimierten Shit, dass das eigentlich erst voll
viel. Du kannst auch, wie heißt das, WhisperDB mit Graphite verwenden, aber das ist ja auch irgendwie nicht gut.
Nee, ist nicht gut. Also bis jetzt habe ich Whisper eigentlich ganz gerne eingesetzt, weil ich es verstehe. Eigentlich nur deswegen. weil ich verstehe, was mit der Datenbank passiert ist. Quasi.
Es gibt da so eine fiese Race-Condition, dass wenn der dann so ein neues Ding anlegen will, da gibt es in Python so und dann chont er das nicht korrekt und er legt es dann irgendwie als Root an, aber chont es nicht rüber und das ist alles scheiße.
Ja, aber dann hast du auch, dann wenn das als Root anlegt, dann hast du irgendwas schon verkackt. Weil dann läuft ja dein Server als Root. Was ja schon wieder, das ist ja Quatsch.
Das,
Nee, kann man schon verkacken. Geht bestimmt.
Kann man machen. Panik.
Panik!
Panik!
Panic! Panic ist ein Urgestein aus der iOS und macOS Entwicklerszene.
Panic.com.
Aus Portland. Und hey, hier 19 Jahre, also fast 20. Jeder, der Delta-Kompression gerade vom Mark verstanden hat. Ne? Und also eins weniger. Und die haben, ich glaube, die machen irgendwie jedes Jahr so einen Report. Dieses Jahr ist er mir besonders ins Auge gestochen. Also der Panic Report. Der Cable Sasser, der, das ist der, ich sage jetzt mal, Chef von denen, der Boss.
Bestimmt der auch, postet immer Bilder von lustigen Chips.
Ja. Der sieht witzigerweise, der Cable Sasser sieht auch immer so aus wie Dr. Kleiner aus Half-Life 2. Sehr lustig.
So interessant.
So Nerdbrille und so. Sehr lustig. Ich muss immer dran denken, dass ihm gleich so eine Headcrab ins Gesicht springt. Jedenfalls, die haben ein paar verschiedene interessante Apps. Sowohl Mac als auch iOS. Witzigerweise benutze ich keine einzige davon, außer die eine, die sie vor einiger Zeit eingestellt haben, nämlich Unison. Prompt benutze ich natürlich, weil Prompt ist einer der besten SSH-Clients fürs iPhone und fürs iPad.
Das, ja, will man überhaupt sehr gut. Das machen? Ich habe gedacht, darauf
naja. Kann
man das Videos gucken auf dem iPhone.
Ja, stimmt.
Du kannst da tatsächlich auch mit Shell Dinge tun.
Ja. Aber das will man doch gar nicht. Ich will das ja auch nicht auf meinem Telefon machen.
Ich habe ja gehört, nur noch Mosch. Und für alle Leute, die wie ich nicht hip sind, ist Prompt auf jeden Fall mit SSH und so
super. Aber benutzt du das wirklich?
Also ja, also ich benutze das jetzt gerade zum Beispiel. Wie meinst du, benutze ich SSH?
Ja, also SSH auf deinem Telefon.
Naja, ja, wenn es mal sein muss.
Musst vielleicht, wenn du mal irgendwie aber unterwegs
was, also,
bist.
Und was, also wann?
Ja, okay, also Beispiel. Ich habe irgendwie so ein paar, bei meinem früheren Job irgendwie so ein paar Website-Serverchen, Projekte irgendwie laufen, die noch laufen so, ja. Und ich muss halt hin und wieder mal reingucken, ob die noch laufen oder warum die nicht mehr laufen. Und das meistens bin ich da halt gerade irgendwie unterwegs.
Warum also, kriegst du keine Push-Notification? Ich habe gedacht, das ist
irgendwie... Und die, sag ich mal, die Projekte sind vor allem finanziell so low volume, dass es sich nie gelohnt hat, da irgendwie jetzt zum Beispiel für gewisse Sachen so irgendwie so ein Graphite oder irgendwie so ein Spaß irgendwie ranzutun. Und deshalb gucke ich da einfach immer mal wieder so von Hand kurz Hardtop.
Und na gut. So. Nee, ist okay.
Und
ist okay.
Das andere ist, ich bin einfach ein mega fauler Sack. Ich habe momentan noch nicht die Energy-Saving-Option von meinem NAS, das bei mir gerade daheim steht, irgendwie sauber hingekriegt. Ich habe mir so ein kleines Skript geschrieben auf meinem Rechner, das halt einfach nur kurz das NAS per Wake on LAN startet, aber es gibt natürlich keinen Shutdown on LAN, außer halt hier Power ziehen. Und deshalb habe ich meistens irgendwie so, vergesse ich dann irgendwie abends das NAS irgendwie runterzufahren und dann habe ich halt noch kurz mal Prompt auf meinem Handy auf und schreibe kurz hier Power off und gehe schlafen. Okay, alles klar. Ja, Mad Power off. So, jedenfalls, die geben halt einen sehr schönen Einblick in das, wie das Jahr für die gelaufen ist. Auch mit kritischen Tönen. Die machen nicht nur so eine schöne Färberei, sondern die erklären halt auch, dass sie zum Beispiel gerade irgendwie speziell im iOS-Bereich heftige Monetarisierungsprobleme haben. Also wenn man da so zwischen den Zeilen liest, dann wird das sehr deutlich. Also er verkauft es noch ein bisschen nett, aber ich glaube, die haben da schon finanzielle eher Stress dann. Vor allem, weil sie unter anderem dabei zum Beispiel dabei waren, dass sie ein Produktprojekt für eine App, irgendwas Music Sharing, lalala, seine Aussage nach zu 95% fertig hatten und dann entschieden haben, wir wollen es am Ende nicht supporten müssen, wenn es eine tote Leiche wird, wir kicken das doch wieder. Also man hat nie mehr was von gesehen und ich meine, das ist ja auch schon interessant. Also das tut, glaube ich, jedem App-Entwickler weh, wenn er sowas so weit gebaut hat und dann am Ende sagen muss, ich glaube, es ist nachher den Supportaufwand nicht wert, ich werde dabei nicht irgendwie meinen Geldwert bekommen und so weiter. Gleichzeitig haben sie letztes Jahr was sehr Interessantes gemacht. Sie haben nämlich mit einem Studio Camposanto in San Francisco gepartnert und ich weiß nicht genau, wie ihre Rolle darin ist. Sind sie irgendwie der Ideengeber für das Spiel oder der Publisher für das Spiel? Es gibt ein Spiel, das heißt Firewatch. Das ist so ein First-Person-Nicht-Shooter. Also ist noch nicht allzu viel dazu rausgedrungen.
Feuer beim Brenn zu?
Ja, oder? Du bist halt so ein Firefighter.
Worst Firefighter ever.
In so einem Park, in so einem Nationalpark und du musst halt irgendwie, keine Ahnung, es hat so Role-Playing-Game irgendwo ein bisschen okay, auch. So, und
das verwirrendste Roleplaying der Welt, du bist ein Firefighter, das ist aber eine Fackel.
Ja, du musst Funkgerät finden und dann sagen, hier brennt's nicht, klar, Quatsch.
Geil.
Ja. Kann man einfach auch mal lesen, wenn man so wissen will, wie es so bei so, das ist ja jetzt auch schon so eine mittelgroße Indie-Firma, also die haben da ganz oben so ein Bild, wo alle ihre Leute mit Frau und Kind irgendwie zu sehen sind. Oder mit Mann und Kind, wie auch immer.
Oder mit Mann und Hund, oder mit Mann und
Hund sehe ich da keinen.
Wir dürfen hier nicht irgendwelche Leute aus.
Also da muss ich leider diskriminieren, Hunde sind keine in diesem Foto zu sehen. Ja, und dann sieht man halt, wie groß die schon sind. Also das ist schon etwas größer als normal üblich. Normal sind das eher so 3-4 Leute. Anyway.
Worum ging es jetzt? Also
es geht darum, dass man einfach einen Einblick bekommt, wie das bei so einer klassischen Indie, Schrägstrich, nicht mehr ganz so Indie, App-Entwickler-Firma so laufen kann, für Leute, die sich vielleicht fragen, ob sie in dem Bereich arbeiten wollen oder nicht. Dann habe ich noch einen Artikel gefunden, der auch einen eher weniger belesenen als mehr bebilderten Überblick über die Unterschiede von Android Auto und CarPlay gibt. Ohne das jetzt krass bewerten zu wollen, sondern eher so zeigt, okay, dieser Ansatz wird in CarPlay so gelöst und in Android Auto so gelöst und hier ist halt der Fokus von CarPlay auf dem und von Android Auto auf dem. Speziell zum Beispiel beim Thema Notifications, all diese Spezialitäten, wie zum Beispiel, dass sie einfach immer sagen, okay, wenn du Nachrichten hast, also SMS, iMessages oder Hangout-Nachrichten oder whatever, wir zeigen die dir nie an. Wir lesen dir die maximal vor, aber wir zeigen sie dir nie an, damit wir haftungstechnisch fein raus sind, dass es nie heißt, ich bin aber auf den LKW hinten drauf gefahren, weil ich habe gerade auf meinem Dashboard irgendwie meine Nachrichten gelesen. Das sind halt so Aspekte, die einfach für Leute, die auch in dem Bereich sich umsehen, sehr interessant sind, was alles man beachten muss, auch aus rechtlichen Gründen, wie man ein Interface für ein Auto baut. Ein letztes dazu, was ich sehr witzig finde, gerade Apple, die ja normalerweise immer sehr viel Wert auf, sag ich mal, shiny und edles UI und so weiter legen, gerade von Apple das CarPlay UI, ich habe das jetzt schon in mehreren Fahrzeugen gesehen, dieser Standard-Homescreen von dem, das ist einfach so ein festes Grid von irgendwie, glaube ich, 2x4 für App-Icons. Die sind relativ groß, weil man muss ja auch mit ausgestrecktem Arm an der Center Console irgendwie antippen können. Und speziell in edlen Autos, die dann so man sieht gar nicht mehr, dass das Kunststoff ist und Metall und Interieur und ambiente Beleuchtung und ich weiß nicht was. Und in der Mitte hast du so eine Center Console, wo einfach wie so ein Toys R Us sind groß diese farbigen Icons da. Das sieht speziell, wenn man so auf der Rücksitzbank sitzt, in diesen Fotos, das sieht sehr billig aus, witzigerweise. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der denen noch gar nicht so bewusst ist.
Andererseits sehen die meisten Autobedienelemente nicht sonderlich gut aus. Selbst.
Naja, also sie sind halt meistens irgendwie so einfarbig.
Ja, gut.
Und das ist halt so, da sind irgendwie alle Farbtöne dabei.
Ja, ist ein bisschen, gut, nicht jetzt in dem Teil, aber da hat irgendwie jemand gesprochen, der da arbeitet. Das ist eine recht interessante Sache, weil das quasi das erste Mal ist, dass Apple jemand anders die Hardware bauen lässt. Also ohne da groß Einfluss drauf nehmen zu können. Weil das, die Autohersteller bauen das Ding halt da drauf rum und es ist ja nicht so, als Apple denen den Computer ausliefert und sagt, bau das ein, sondern
naja,
die machen halt irgendwas. Die geben halt vor, hier das ist die Schnittstelle, hier geht der Bildschirm, ist ja quasi eher so Pseudo-Bildschirm.
Na, es ist ja einfach nur ein Extended Display. Also sowohl bei Android Auto als auch bei CarPlay wird ja das komplette UI auf dem Gerät gerendert und dann rübergegeben.
Genau.
Es ist nicht so, dass irgendwie die den da irgendwie vorzuspezifizierende oder vorzuimplementierende Software den Herstellern geben und sagen, hier, mach mal.
Aber sie können halt nicht sagen, wie sich der Touchscreen anfühlen muss oder wie gut die Qualität sein muss. Ich meine, sie können wahrscheinlich was vorgeben, so certified for, was weiß ich was, made for iPhone.
Naja,
so, aber
es gibt da ja entsprechende Agreements. Ich habe da immer noch wenig Details zu gelesen, weil du musst halt dazu wahrscheinlich Auto-OEM sein. Ich habe gehofft, dass man irgendwie über so, wie heißen die hier, Alpine oder so, die ja auch Autoradios mit CarPlay angekündigt haben oder Pioneer oder irgendwelche anderen so Butzen, dass man da mal irgendwie ein bisschen Einblick bekommt in was da alles an Verträgen und so weiter und an Richtlinien von Apple irgendwie vorgegeben wird. Es gab ja vor einiger Zeit mal diesen Stir-up, dass Porsche irgendwie gesagt hat, hier Android Auto ist nicht gut, weil die irgendwie fiesen Werte von uns wollen und geben wir den nicht und so. Ich hatte mir erhofft, dass da irgendwie mehr Einblick kommt.
Nee, Apple puncht dich, wenn du das weitergibst.
Ja, wahrscheinlich kommt aus dem
CarPlay kommt die Faust raus.
Und zwar auf die Fahrer, und weil sie wissen ja, dass in der Regel die ganzen Execs von den Autobossen, also die fahren ja damit rum und dann kriegt die Faust raus.
Bam, ihn gepuncht.
Ja.
Bam.
Oder sie leiten dich einfach so mit der Navigation mitten in den Wand rein. Und dann so, was? Ich weiß von nichts.
Ich weiß immer auf den Berg hoch und du weißt nicht warum.
Ja, kann man sich mal durchlesen.
Geil. Wir haben kein Mimi der Woche, weil ich glaube, ich habe schon über Java mich vorher beschwert, über Garbage Collection Pausen.
Ja.
Keine
Zeit gehabt.
Keine Zeit. Das Leben ist gut.
Schönes Leben.
So könnte man es auch sagen.
Es geht aufwärts.
Yep.
Und was besonders... Flydie ist noch da. Hey, Flydie.
Hey, Flydie, nice.
Ja.
Geil.
Ich weiß, das bei den Autothemen habe ich mich ein bisschen ausgeklinkt. Ich lebe noch. Hallo, mir geht's gut.
Woo! Wo du dich vielleicht wieder einklinken kannst. Ich rede jetzt kurz über meinen Kuhn ab. Ich habe mir irgendwann... Neulich habe ich hatte immer so ein Mac Mini und so eine externe Festplatte dran und es ging eigentlich ganz gut, aber dann hat die externe Festplatte sich immer so angemountet aus irgendeinem Grund. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es Enclosure und ich weiß nicht und bla, und ich gehe öfter mal auf slickdeals.net, wo immer irgendwie zumindest so
für die
USA, ja, genau, da kannst du immer so schauen, was es so Gutes gibt. Und dieses QNAP TS251 Plus, das ist so ein 2-Bay NAS, wo du zwei Festplatten reintun kannst. Und das Ganze läuft auf einem Intel-Prozessor und diesem QNAP, was auch immer, QoS oder wie auch immer sie es nennen. Da habe ich es mir einfach mal geschubt, weil ich gedacht habe, schlimmstenfalls, der kann Port-Trunking, schlimmstenfalls kannst du da 2-Gigabit-Leitungen ranmachen vom Router zum Dingens. Und ich habe halt so was sagt, aber dafür wahrscheinlich ein bisschen schnelles.
Kann der Intel-Prozessor ASNI?
Kann er nicht?
Kann er meistens nicht. Das ist so ein Celeron, aber der hat irgendwie 4x2 Gigahertz mit so einem Powerboost bis auf 2,4 Gigahertz. Also er kann kein AES-NI, aber er ist eigentlich schnell genug, um irgendwie Krypto zu machen.
Ja, also er sagt, sie können 256-Bit AES mit 205 Megabyte pro Sekunde problemlos mit über das Netzwerk
und machen. Wenn die Box gerade nichts anderes macht.
So ein Atom, der auf Celeron umgelabelt wurde.
Ja, aber Atom ist ja cooler geworden.
Nö, der ist eigentlich ganz okay. Und das Coole ist, der hat, erstmal kannst du das Ding aufmachen, einfach den Speicher upgraden. Also ich habe mir die 2 GB Billigversion gekauft und habe dann einfach 16 GB reingehauen.
Mehr RAM reingedrückt.
Ja. Einfach mehr RAM, und bedeutet, mein NAS hat jetzt 16 GB. Und was ganz cool ist, dass die in ihrem QTS, heißt es, glaube ich, dieses, nicht QoS, was auch immer, dieses Ding, haben sie was drin, das sie Container Station nennen. Also sie hatten schon immer diese Virtualization Station, wo du dann irgendwie ein Windows installieren kannst und mit HTML5 irgendwie VNC-Client da Sachen machen kannst. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber was noch wesentlich cooler ist, ist, dass die in der Container Station kannst du einfach sagen, hier ein neuer Container. Und dann sagt er, ja, welchen? Und dann kannst du einfach eingeben und dann sucht der in Docker Hub oder sowas
Docker
nach.
Hub?
Ja, kannst du fucking Docker Hub machen und kannst du einfach sagen, ja, lass den noch mal laufen. Und da gibt's von linuxserver.io, was ein geiler Name ist, gibt's immer so hier Projects Dockerlist, genau. Da kannst du, gibt es so eine Liste von Sachen, die die da gemacht haben und die bauen die Images alle ganz gut auf. Und, ich mache hier gerade mal, ich kann nicht gleichzeitig tippen und reden. Vielleicht hätte ich einfach nicht tippen sollen. Habe ich jetzt eine Entscheidung
da
getroffen.
Da hast du richtig getippt.
Genau. Die haben jede Menge so Sachen wie zum Beispiel Sonar und SAB, NZBD, wo du halt Linux-ISOs mit runterladen kannst.
Ja, voll praktisch. Ja,
voll praktisch.
In 4K, also die 4K-Version.
Neuer Kernel drin.
Ja.
Und das ist so die eine Sache. Und das Coole ist halt mit 16 GB, ich meine, kannst du ziemlich viele Sachen gleichzeitig laufen lassen. Und 99% der Zeit machen die ja eh nichts. Bedeutet, da kann man recht elegant. Also normalerweise hast du ja immer auf diesen NAS, die so irgendein so Krepel-Paketmanager, IPKG oder so, wie bei DDWRT ja. Oder OpenWRT.
Ja.
Und die sind ja alle kacke, eigentlich. Ja,
weil, IPKG ist schon okay.
Ja, aber dann machst du wieder, installierst was und dann kann der andere wieder nicht und bla. Und ja, hier kannst du einfach den kompletten Docker-Container, du kannst den also bei dir irgendwie auf dem Rechner bauen. Also das ist NAS, wie schon gesagt, ist Intel. Basiert und hat irgend so ein Linux mit irgendwie einem halbwegs neuen Kernel drauf. Aber da willst du eigentlich nichts machen, weil blöd. Und da kannst du jetzt einfach die Docker-Dinger laufen lassen, was ganz cool ist. Und du kannst, die haben Docker-Networking gemacht, dass du sagen kannst, ja, der Container, der irgendwie SAB, NZBD-Container, ist für den anderen Container erreichbar unter dem Hostnamen irgendwie Blub. Und ja. Dann machen die jetzt einfach mit SOCAT irgendwie, frickeln die Container so gegeneinander. Und die können also untereinander kommunizieren. Du kannst da Folder reinlinken und da lasse ich jetzt zum Beispiel, ich lasse ein Plex drin laufen, ich lasse das andere Krepelzeug drin laufen. Ich lasse die Controller-Software für meinen Wi-Fi Access Point drin laufen und haben jetzt auch zum ersten Mal einen Docker-Container gebaut, selber, so mit Docker Hub und GitHub und funktioniert total gut. Hast du so hingekrebelt und hast gesagt, hier, host den mal und dann bauen die den Container für dich und der lädt sich dann einfach das Image runter und kannst du laufen lassen. Und so bin ich eigentlich mit dem NAS recht zufrieden. Die haben auch so irgendwie Download Station, wo du irgendwie einen Torrent reinmachen kannst oder so. Das ist alles in ihrem System.
Torrent für deine Linux.
Ja, Distros halt. Ja. Aber, oder du kannst auch einfach einen HTTP-Download machen. Aber es ist mir alles irgendwie zu doof. Und ich habe jetzt einfach alles. Also, ich benutze das Ding als einen ganz dünnen Layer, der mir, ohne dass ich RAID selber aufsetzen muss, so ein RAID 1 baut und dann irgendwie 18 Docker-Container laufen lässt für alles, was ich will. Und ich habe neulich mal Windows gebraucht für irgendwas. Windows 10 habe ich dann einfach die Demo oder so runtergeladen. Und
nee, du kriegst ja die ISO so.
Ja, oder ja die, ich meine ja die ISO und dann muss es ja nicht mehr aktivieren, sondern kannst einfach, ja. Lässt es laufen,
kannst
ist
du noch
gut.
Trashen, genau.
Genau, und das war ganz cool und der supportet das alles recht anständig und bin eigentlich echt zufrieden mit dem Teil. Ich habe es halbwegs günstig bekommen. Ich habe einfach meine Western Digital, sonst was, Red, 3 TB Platte, habe ich mir einfach die zweite selbe Platte nochmal gekauft. Hab die da reingekrepelt und jetzt geht es gut. Der kann Plex, er kann transcoden. Also er ist keine Hardware-Unterstützung für dieses Intel QuickSync, aber er kann irgendwie meine HD-Streams irgendwie in Apple TV rüberkrepeln und das klappt echt gut. Und ich muss jetzt muss nicht mehr den Mac Mini da laufen lassen.
Das ist eine gute Sache.
Ja, finde ich gut. QNAP kann ich empfehlen.
Ja.
Gute Sache.
Ich habe gerade mal noch nachgeguckt, der Celeron kann doch AES-INI.
Also ich habe gerade nachgeschaut, dann kann es nicht. Also wenn es der, also der J1900 ist, dann nicht.
Das ist ein, also ich hab in einem Gerät, was ich mir kaufen will, dem 453A, also das ist quasi so eine ähnliche 453 Pro, also auch von QNAP, bin ich auch über den Markt drauf gekommen. Und da steht zumindest irgendwie ein Haken bei AES-INI. Und ich habe den Link mal hier in den Chat gepostet.
Ja, also wenn ich mir so ein NAS hole, dann hat das 2,5 Zoll Einschiebe, damit ich dann meine SSDs reindrücken kann. Ja.
Na gut, du kannst in das Ding ja auch so einen Adapter
mit 2,5 Zoll. Ja, dann ist auch scheiße. Dann kannst du auch,
ich hatte mal den Drobo mit 2,5 Zoll, aber der Drobo ist Krepelzeug.
Ja. Ja, also bei mir ist es ja auch so, mein Server ist ja auch seit Ewigkeiten schon irgendwie am Sterben und nervt immer mal wieder rum, aber dann geht er doch wieder irgendwie. Und ich habe jetzt auch lange rumüberlegt und dann hat der Mark irgendwo mal auf Twitter diesen Link gepostet, habe ich mir angeguckt, habe gedacht, ah, ja, zwei Bays ist mir ein bisschen wenig so für einen Schübel, weil ich hätte dann schon gern vielleicht auch irgendwie einen Raid und dann will ich mir keine, will ich nicht einen Raid 1 fahren, sondern irgendwie einen Raid 5 oder so. Also hätte ich schon gern mindestens 4 Slots und da gibt es dann zum Beispiel den TS453 Pro. Der kann ungefähr auch das gleiche, ist ziemlich ähnliche Hardware, aber der hat halt 4 Einschübe und ist irgendwie schwarz statt weiß und ja. Ein Display, was auch immer.
Also laut dem Internet ist da ein J1800er oder, ja genau, 1800er
drin. Es gibt das 251 und das 251 Plus und das Plus ist irgendwie das Update.
Hat mehr Energie.
Genau.
Ja.
Okay. Ja, und bei dem, den ich jetzt gerade gemeint habe, da ist ein Celeron N3150 drin.
Oh yeah, sexy.
Und der kann ISNI.
Vielleicht will man dann das einfach haben.
Also vielleicht will man dann auch einfach, also das Pro, die Pro-Variante gibt's auch irgendwie mit 2 GB RAM. Ich weiß nicht, der wird jetzt auch mit 8 GB angeboten. Ich weiß nicht, ob der dann auch tatsächlich 16 schluckt.
Ja, die sagen immer, der tut's nicht, aber er tut's.
Okay. Das heißt einfach, da steckt man dann auch ganz normale SO-DIMMs rein, für einen Laptop oder so.
Genau. Ist, glaube ich, sogar Desktop-Größe. Musst du nicht mehr SO-DIMMs nehmen. So wirklich. Ah, ja. Ich könnte mal schauen, was ich gekauft habe.
Kann man einfach also suchen.
Also auf den, ja, das sieht nach SO-DIMM aus. Ja, wobei.
Du siehst nach SO-DIMM aus.
Es ist egal. Ist Bam. Egal. Auf jeden Fall. Ja, das sah mir dann halt auch nach so einem guten Kompromiss aus, weil ich will mir eigentlich keinen Server selber bauen, so die Hardware selber zusammenstückeln und nachher mache ich wieder irgendwie was kaputt und irgendwelche Komponenten funktionieren nicht gut miteinander und sonst irgendwas.
Kernel neu kompilieren.
Genau, einfach Kernel neu kompilieren. Oder nichts
das Problem ist dann halt auch, dann willst du halt auch ein ordentliches Case haben mit Platteneinschüben. Die ganzen Platteneinschübe sind auch nicht unbedingt immer billig.
Rennstreifen. Und,
Platteneinschübe?
Ja. Naja, wo man halt Festplatten vorne reinstecken kann beim. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber muss Hotplug. Das ja, aber muss das vorne sein?
Ach, wäre schon schön.
Kannst du an der Seite reinstecken.
Ja. Naja. Und es sollte halt irgendwie klein sein und irgendwie sonst was. Kann man schon alles machen, aber irgendwie, weiß nicht, habe ich schon gemacht, habe ich Jahre mit verbracht, mir irgendwelche Computerteile zusammenzustecken, habe ich irgendwie nicht mehr richtig so das Interesse, das überhaupt zu tun. Und auf der anderen Seite ist halt das Problem, okay, kauft man sich dann einen NAS, dann ist man halt relativ eingeschränkt, was man so machen kann. Und diese Geschichte mit dieser Container Station ist halt einfach cool, weil du kannst halt einfach irgendein Linux-Zeug drauf laufen lassen und das, da kannst du mitmachen, was du willst. So mehr oder weniger. Und ja, also ist ziemlich cool, sehr attraktiv, aber ich weiß nicht, ich bin momentan noch am Überlegen, ob und wann ich mir sonst so ein Teil kaufe, aber bestimmt bald.
Bestimmt morgen direkt.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, aktuell läuft bei mir gerade noch was funktioniert. Und solange
es. Naja, also bei mir ist halt auch das Ding, zum einen ist die Hardware in meinem Server nicht so richtig super duper stromsparend, also der braucht schon seine 60, 70 Watt, wenn der mal läuft. Ja, und.
Wird aber auch kalt im Winter, muss man auch sehen. Und dann braucht man ein bisschen Power zum Verbrennen.
Das ist ja, bei mir wird es nicht kalt im Winter, aber kostet die Power nichts, von daher ist egal.
Dann ist es scheißegal.
Das geht auch dann.
Kannst du auch einen Bitcoin-Miner bei dir laufen lassen.
Das stimmt auch nicht.
Ja. Ja, also wie gesagt, finde ich irgendwie ziemlich cool, weil man da irgendwie auch recht flexibel ist, was man damit machen kann. Und wenn man halt irgendwie Bock drauf hat, dann ist es halt doch nur vielleicht ein NAS, was halt irgendwie Backups und Sicherheitskopien von Linux-Distros bereitstellt.
Nee, ja. Mehr Zeugs auf jeden Fall. Du willst immer mehr Zeugs haben.
Ja, und das Schöne ist, das kannst du. Weil du musst einfach nur ein bisschen Docker frickeln und dann tut's. Ja, finde ich gut. Fand ich sehr einleuchtend, als ich diesen Link von Mark da gesehen habe. Deswegen, ich werde berichten, wenn ich mir irgendwann was kaufe.
Gute Sache.
Gute Sache. Ja. Was ist denn hier? Achso, der Schmidtlauch. Der hat es da reingeschrieben, aber wir haben es gepickt. Make Python Great Again. TrumpScript.
TrumpScript. Ja.
TrumpScript ist total gut. Ist eine DSL? Keine Ahnung. Nee, ist es ein Dialekt von Python?
Ich würde es Dialekt nennen.
Und wie Donald Trump macht Python einfach wieder groß. Einige Features sind zum Beispiel, es gibt keine Floats, keine Floating Point Numbers, nur Integer. America never does anything halfway. Bam.
Genau.
Alle Nummern sind auf jeden Fall größer als 1 Million, weil Kleinkram geben wir uns nicht mit ab. Ja. Es gibt keine Import Statements. Alle Code ist homegrown, American made, ja. Und true and false gibt's, aber die heißen Fact and Lie. Das ist
Fakten einfach.
Und Fehler, Error Messages sind Quotes von Donald Trump.
Und ja, also das ist, sollte ich auch so ein bisschen an die Unikernels dann heranführen.
Richtig.
Es gibt von Donald Trump.
Alle Programme, um die Programme abzuschließen, musst du America is great einfach schreiben. Das ist ein End.
Ja, genau. Und die Executable ist Trump, alles groß geschrieben. Trump!
Das Beste, die Language ist completely case insensitive. Groß und klein schreiben, völlig egal.
Ja.
Und das Beste ist, if the computer is running from China or Mexico, TrumpScript will not compile. We do not want them stealing our American technological secrets. Total gut.
Das ist eine super Sache.
Er warnt dich auch, wenn du chinesische SSL-Zertifikate hast.
Ja. UTF-8 gibt's auch nicht, das ist alles America nur.
Gott. Ja. Ich guck mir gerade mal so die Testfiles durch und das ist sehr amüsant. Da gibt's dann so irgendwie die Debatte mit Hillary, so von wegen I will fight for Joe the guy, he is for a fact a hero. Ja, das finde ich sehr gut. Finde ich gut.
Sehr, sehr schön.
Es gibt auch Fispers in JavaScript.
Ah. Genau. Passt dazu, habe ich noch Leucode verlinkt, weil das hatten wir garantiert auch schon.
Unendlich. Ja, auf. Und Leucode ist auch.
Leucode ist auch gut.
Ist eigentlich nur ein Makroset auf C, oder?
Ja, so wie fucking TrumpScript.
Ja.
Nein, doch, natürlich.
Das TrumpScript ist einfach das Beste, können wir uns jetzt schon drauf einigen.
Nee, ist auf jeden Fall, alles wird jetzt in TrumpScript. Also ist quasi Python 4K wird einfach TrumpScript.
Perl 7, TrumpScript.
Alles TrumpScript. Der neue Standard von C dann. C, C 2000 ist C 2000, wann auch immer Trump denn gewählt wird, oder?
2016 TrumpScript.
C 2016 wird es dann TrumpScript.
Java 9 TrumpScript. Alles gar kein Problem.
Alle
ECMAScript 7, bam, TrumpScript.
TrumpScript 2016 auch.
Ja. Make programming richtig. Great again.
Der neue SHA-4 TrumpScript.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Es macht nicht viel Sinn, aber es ist kein Problem.
Ja.
Ich lese gerade hier den Fizzbuzz und da ist halt eine Endlosschleife, wird halt eingeleitet mit As long as Donald is not Hillary, do this. Finde ich sehr gut. Ja.
Gut, der nächste Pick ist noch ein Hardware-Pick von mir und zwar den Ubiquiti Unify APAC Pro. Ich hatte ja schon vor langer Zeit mal den Ubiquiti Edge Router gepickt. Und den habe ich immer noch, da bin ich immer noch recht zufrieden mit. Der macht so ein kleiner Switch, hat Power over Ethernet, kann Gigabit-Line-Switching machen und ist dieses Viada-OS, glaube ich. Also irgend so ein Krepel-Linux mit so Sachen und mit so Profi-Sachen auch drin. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Routing-Protokolle, Open Spanning Tree, was auch immer. Kann der alles, kannst du so ein bisschen mit rumspielen, ist eigentlich ganz cool. Und die haben jetzt ihre neue Serie von Access Points rausgegeben. Die hatten schon vor einer Weile einen AC-fähigen Access Point, aber der war ein bisschen teuer und war so ein bisschen mäßig.
Ja.
Und jetzt haben sie die neuen released für irgendwie 1-2 Monaten und die waren komplett immer ausverkauft. Und jetzt habe ich irgend so einen Typ auf Amazon gefunden, der einfach $30 mehr als Retail verlangt hat und ich habe sie einfach bam gekauft.
Oh mein so. Gott.
Und ich bin echt zufrieden damit. Also ich hatte vorher irgend so einen anderen Power over Ethernet AC Access Point an dem Switch dranhängen und der war ganz okay, aber der Unify ist von der Abdeckung her wesentlich cooler. Das Webinterface ist immer so schickes HTML. Du kannst es entweder mit einer Handy-App aufsetzen und dann kannst du aber nicht viel machen, kannst du nur sagen, hier die SSID und da das Passwort und das war's. Und aber wenn du die Controller laufen hast, zum Beispiel in einem Docker-Container auf deinem NAS, wofür du unendlich viele Nerdpunkte bekommst, kannst du den mit dem Controller steuern. Und der Controller zeigt dir, oder auch das Webinterface vom Access Point selber, das ist ungefähr dieselben Daten, zeigen dir total coole Sachen an. Also der kann so eine Spektralanalyse machen, die dann auch echt gut aussieht. Also der geht dann einfach durch und collected Feedback und kann dir die Interference sagen und wie voll der Channel ist.
Das ist quasi das, was alles die Fritzbox damit schon gemacht
genau,
hat.
Genau, richtig. Der macht es, der gibt dir halt wesentlich mehr Sachen. Er kann Band-Steering machen, was zum Beispiel eine recht coole Sache ist. Also er kann Clients dazu zwingen, ins 5 GHz-Band zu gehen. Du kannst live schauen, welcher Client wie viel Durchsatz hat, kannst dann Clients kicken und kannst den Clients gute Namen geben und halt immer so Pseudo-Management-Zeug, was ganz cool ist. Und er, von der Performance her ist er gut, also er kann diese 1,3 Gigabit theoretisch bekommen, kann PoE. Es gibt die Education Edition, wo ein Lautsprecher mit drin ist, was völlig unnütz ist, aber du kannst dann so Durchsagen machen.
Ja, also, cool. Kannst du da irgendwie deine Kinder anbrüllen?
Ja, total.
Macht der Text-to-Speech?
Das
wäre super.
Du kannst SSH drauf machen. Ich bin sicher, das Device ist irgendwie als Audio. Dann kannst du so ein Say oder so.
Ja, das aber geht. Das
wäre super.
Weil ich
habe dir gesagt, nicht auf die Pornoseite.
Richtig. Ich wär alles.
Das wäre total. Also, ich habe da gerade eine Idee. Man könnte mal so ein. Was tut ihr da?
Trollen.
Ja, da könnte man ein schönes Botnet schreiben, was dann irgendwie zufällig einfach mal irgendwelche Leute in irgendwelchen Räumen beleidigt.
Mm.
Aber dafür müsst
ja. Oh, das ist wie dieses...
Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Exploits auf den Kisten.
Ja, da gibt es doch diese Internet of Things Suchmaschine. Da gab es irgendwie so einen creepigen Artikel, wie Leute dann irgendwie Babymonitore mit den Babys reden.
Wow.
Was super creepy ist.
Nee, ist in Ordnung. Ja, und die Barbie.
Ja, genau. Creepy das ist alles super creepy. Und ich habe, ich verlinke auch mal den Ars Technica Artikel dazu, der irgendwie heißt Ubiquity Unify made me realize how terrible consumer Wi-Fi gear is.
Hast du den nicht schon mal gepickt?
Eventuell hatte ich den schon mal gepickt, aber jetzt habe ich mir den auch endlich mal gekauft, den Access Point, weil jetzt verfügbar ist.
Bam.
Und ich glaube damals nur Lesefu und jetzt...
Make Wi-Fi Access Points great again.
Auf jeden Fall.
Ich gebe den Titel so, okay. Auf jeden Fall kann ich empfehlen, ist ganz cool, ist ein bisschen, muss ja irgendwie Controller-Software und sonst was, aber ist wesentlich benutzerfreundlicher, finde ich, als der Switch, weil der Switch, der kann halt, muss irgendwie QoS-Firewall regeln, was weiß ich was, muss der so richtig Zeug machen und der hat auch irgendwie so ein Wizard, wo du dich durchklicken kannst, aber der Access Point ist wesentlich freundlicher und gerade wenn du ein großes Haus hast oder sowas in der Art, dann kannst du die mehrere Access Points halt über dieses zentrale Ding steuern und du kannst den Access Point, ist alles nett, Webinterface nett und die entwickeln ihn auch konsequent weiter, um da irgendwelche neuen Features reinzuklatschen, wenn möglich. Ubiquity, gute Leute, gefällt mir.
Ja.
Flydie, Slack,
sehr gut.
Dungeons and Dragons Mode.
Genau, Slack hat jetzt einen Do Not Disturb Mode.
Oh,
war es kein Dungeons and Dragons? Ich habe mich jetzt schon ein bisschen gefreut, muss
kein
ich sagen.
Kein Dungeons and Dragons, nee. Gibt es tatsächlich schon seit Ende letzten Jahres und es ist einfach total gut, finde ich, weil es ist einfach, also ich bin da auch jemand, ich arbeite ja irgendwie daheim und ich versuche dann halt auch, da ich diese räumliche Trennung zwischen Arbeit und Privatleben nicht so ganz habe, versuche ich dann halt auch in irgendwie meine Freizeit dann nicht mich ständig von irgendwelchen Arbeitsnotifications unterbrechen zu lassen. Und das ist total gut, dass es jetzt automatisierbar ist, weil du kannst halt einfach irgendwie in einem Menü anklicken und sagen, hey, hier von, was weiß ich, von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens oder so, ist bei mir Do Not Disturb Modus. Also im Endeffekt das gleiche, was das iPhone auch kann, nur halt für den kompletten Slack-Service. Du kannst da konfigurieren, wann das anfangen soll, wann es automatisch wieder aufhören soll und du kannst es auch temporär mal sagen, jetzt hier mal zwei Stunden lang nicht stören.
Ja, aber dieses Slack, das war schon dieses Chat-Ding, oder?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Und also die Sache ist halt die, normalerweise ist es so, jedes Mal, wenn jemand meinen Namen in dem Channel sagt, oder es gibt halt auch so bestimmte Aliase, mit denen dann alle Leute in einem kompletten Channel benachrichtigt werden.
Bist du gehighlighted? Oh, warte, das war ein anderes.
Ja, kriegst du eine Notification. Ja,
doch, genau. Also genau, wenn man gehighlighted wird. Wenn man gehighlighted wird, bekommt man halt normalerweise eine Notification, auch auf so einem Mobildevice, wenn man das da aktiviert hat. Und mit diesem Do Not Disturb Mode kann man einfach auch sagen, okay, in der Zeit bitte mich nicht stören.
Was besonders deswegen hilfreich ist,
wenn oder da, dann hilfreich ist, wenn man mit einem internationalen Team irgendwie arbeitet, die irgendwie in anderen Zeitzonen sind, wie in unserem Falle, also dem Fall von Fladi und mir, ist es halt eben so, in der Regel, wenn wir so gegen 17, 18, 19 Uhr langsam mal dran denken, irgendwie Feierabend zu machen, stehen unsere US-Kollegen auf und rattern uns, und dann rattert halt echt der ganze Slack-Kanal voll. Und deshalb ist es ganz gut, spätestens da, dass das halt automatisch auf Do Not Disturb.
Das klingt so ein bisschen eine Drohung. Ich ratte dir den Slack-Kanal voll.
Nein, nicht
voll. Also da passiert dann halt irgendwie sehr, sehr viel irgendwie und das ist manchmal ganz gut abzuschalten trotzdem.
Ja, und ich, was ich halt super finde, ist, dass das halt irgendwie auch ziemlich cool umgesetzt. Also wenn du dann halt jemandem schreibst, der im Do Not Disturb-Modus ist, dann kommt der Slackbot und sagt, hey, du hast gerade den angeschrieben, der ist aber im Do Not Disturb-Mode und möchte vielleicht gerade gar nicht gestört werden. Wenn es jetzt unfassbar wichtig ist und du auf alle Fälle dem irgendwie eine Nachricht schicken willst, dann kannst du hier klicken, aber du solltest dir vielleicht bewusst sein, dass der das nicht will. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut so bei uns gerade. Finde ich.
Okay.
Ja. Also ist auf jeden Fall eine Neuerung, die ich ziemlich cool finde, weil ich dann halt auch irgendwie während der Arbeit einfach mal sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal 2 Stunden in Do Not Disturb Mode, hack mal mein Zeug durch und wenn irgendjemand in der Zwischenzeit was von mir wollte, dann kann ich mich auch in 2 Stunden mit dem auseinandersetzen, wenn ich dann irgendwie mein Zeug erledigt habe. Zum Beispiel. Was haben wir noch? Ich habe vor kurzem mal wieder was auf Windows machen müssen, da irgendwelche Git-Sachen auschecken müssen und dann auch so Sachen irgendwie auf Visual Studio Online oder auf GitHub oder so, wo man dann oft dann auch so Two-Factor-Auth hat und so und dann will man auch, dass man, dass sich der mein Passwort merkt und alles Mögliche. Und ich habe gefunden, dass es einen Git Credential Manager gibt von Microsoft direkt, ist Open Source, ist auf GitHub, kann man sich installieren und der kann auch mit diesen ganzen Services reden und kann auch Multifactor Authentication und so weiter und so fort und merkt sich danach einfach das Passwort oder das Token, was er von diesem Two-Factor Auth-Dings bekommen hat. Und funktioniert.
Okay.
Also funktioniert für den Command-Line-Git-Client. Ich habe das nicht groß für irgendwelche grafischen Sachen ausprobiert, aber und das Schöne ist, man installiert es und der schreibt dann auch gleich irgendwie die Git-Config richtig, sodass es halt funktioniert und ja.
Okay, cool.
Ja, passiert.
Passiert. Kann man schon machen.
Ja.
So, ich hab noch eins und zwar kam es auf Hackaday und zwar geht es um ein Wi-Fi-Device, weil braucht man ja immer mehr.
Mehr Wi-Fi.
Und in dem Fall geht es um ein Wi-Fi SD-Kartenleser, was du quasi in deinen Computer einsteckst und dann kannst du mit deinem iPhone irgendwie auf diese SD-Karte zugreifen oder so ein Quatsch. So, das ist die Grundidee. Und hier ist es jetzt so, dass einer das mal aufgemacht hat, ich glaube aus Polen oder aus irgendwie Ostblock irgendwo, und hat geschaut, was das eigentlich für ein Gerät ist und was halt drinsteckt, ist ein AR9 331 und das ist das gleiche Teil, was auch in den ganzen TP-Link, WR703 und diesen ganzen anderen kleinen Computern drin ist. Das heißt, es ist quasi ein Chip drin, einfach nur in ganz klein gedrückt, der aber eigentlich voll viel Energie hat. Also es ist so ein Gerät mit 400 MHz und irgendwie 16 MB Flash, was voll viel ist für einen Router und so. Und er hat den aufgebaut, hat quasi in seinem Blog beschrieben, wie man den flashen kann, wie man den OpenWRT drauf flashen kann. Mm. Und das ist eigentlich ziemlich geil, weil das kostet halt irgendwie $10, wenn du es neu kaufst aus China. Und es hat voll viel Energie für eine Route und es hat WLAN und es hat
neu eigentlich... Kaufen, kann ich Sachen gebraucht aus China kaufen? Das wäre nämlich total gut.
Das ist eine gute Frage. Hm. Wahrscheinlich kannst du das... wenn die es von den Messen zurückbringen.
Da geben die dir Geld, damit du das nimmst.
Ich glaube, die bringen da nichts zurück.
Ja, mit ein bisschen... klein
die Kamelle
bisschen,
und das Volk.
Ein bisschen Atommüll drin.
Sorry, ja.
Ist ja gerade wieder Zeit für Kamelle.
Genau. Und man kann die Firmware wohl relativ leicht mit dem Card-Reader-Firmware-Update Dings raufflashen, das heißt, du kannst einfach nehmen, kannst OpenWRT drauf flashen und dann bam, hast du einen kleinen OpenWRT-Router und zwar einen echt, echt kleinen. Also der ist dann quasi so 3x2 cm groß und das ist schon eine geile Sache eigentlich. Genau, also das ist quasi das nächste Level von kleinen Routern, die immer kleiner werden. Also ich fand's einen coolen Artikel, weil es auch ein bisschen Reverse Engineering ist und ein bisschen, was die Leute so mit den Cheapo WLAN-Geräten aus China machen.
Ist gut. Einfach mal alles flashen.
Einfach mal alles flashen.
Nicht gut. Oh. Wir sind durch, ja? Wir haben aus.
Yes.
Ja.
Sense.
Wie sind? Geil. Warum bist du nicht 11? Was ist denn hier los?
Ja, das liegt an deiner Zeitzonenverstimmung.
Ja. Ah, was
passiert?
Wir sind fertig.
Out of here, end of file.
Flydi, die Themen sind leer. Und wir sind auch noch gar keine 3 Stunden am Senden.
Ja. Flydi, warum irgendwie hast du was falsch
gemacht? Kannst du mal ein Ticket feilen,
Flydi? Ja, keine Ahnung, ihr wollt.
Du kannst deinen anderen Lesefuß noch rausholen.
Ich glaube, das ist ganz gut. Ich wache immer zur Zeit zu so komischen Zeiten auf. Von daher würde ich einfach sagen, wir machen die kurze Dingens. Wir sagen einfach, Ingo ist schuld.
Mhm. Ja, Ingo ist schuld auf jeden Fall. Ingo
schuld. Zweitens muss ich mich morgen mit dem Markt treffen und deswegen in aller Frühe mitten in der Nacht nach Stuttgart fahren. Deswegen ist es eigentlich schon ganz gut, dass wir jetzt Schluss machen.
Aller Frühe mitten in der Nacht, also ihr trefft euch so um 11.
9.
Hey, um 9.
Fucking 9.
Also,
okay. Gut.
Sehr gute Sache.
Oder soll ich noch eine Runde über Messenger reden?
Nee, war schön. Und ja.
Flydi erzählt euch jetzt noch was zu Messenger.
Richtig, war recht. Klickt man so aus. Kommt heim. Ja. Nee, wie geht es, wenn Ingo nicht da ist?
Spaß.
Am Gerät.
Computers.
Dinges.
Internet.
Zeug.
Zeugs.
Tschüssi.
Ciao.